Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich selbst finden muss, weil aus Gründen, vielleicht sollte ich dem jetzt auch sagen, der Miami Dolphins Podcast, aber das überlasse ich anderen an der Stelle. Ja, und damit will ich euch sagen, ich mache das Ganze hier heute natürlich nicht alleine, sondern der Thilo ist wieder mit dabei. Moin, Thilo.
Moin.
Ja, kurz für euch. Wir gehen gleich in die News rein. Dann sprechen wir über dieses Monday Night Game gegen die Titans. Und dann sprechen wir natürlich etwas über das Spiel gegen die Patriots. Wir haben heute aber keinen Gast, aber wir haben ein kleines Crossover gemacht mit den Trash Talk Patriots. Und da war Micho zu Gast. Und das ist am Ende der Folge angehangen. Also das, unsere Folge endet sozusagen in die Folge der Trash Talk Patriots rein. Das nur für euch schon mal zur Information. So ist die Folge aufgebaut. Und wir gehen rein. Und ja, fangen wir theoretisch mit etwas Positivem an, einfach um auch so euch langsam heranzuführen an das, was dann später natürlich besprochen wird. Aber es hat sich das Fenster geöffnet für die Spieler, die auf der IR sind, seit Beginn der Saison. Da sprechen wir unter anderem von Isaiah Wynn, aber auch von OBJ. Es gibt heute noch keine Infos, also wir haben Freitag 14.08 Uhr. Und da gibt es noch keine Infos. Es wird spekuliert, aber ich glaube nicht so ganz dran, dass irgendwer aktiviert wird. Ja, ich weiß es nicht. Es kann sein, ob man da jetzt einen Schnellschuss macht, um noch irgendwie was zu versuchen. Weil da kommen wir dann zu einer anderen News. Tua ja wieder symptomfrei ist und theoretisch ab Woche 8 wieder starten könnte. Thilo, glaubst du, dass irgendwer jetzt zum Spiel gegen die Patriots noch am Samstag aktiviert wird? Oder müssen wir uns noch ein oder zwei Wochen oder sozusagen bis nach der Bye Week, die in Woche 6 ist für uns, also kommende Woche, dass wir erst danach mit den Spielern rechnen können, die auf IR sind?
Ja, also ich denke, das ist der sinnige Weg. Wir wissen ja so ganz, weiß man ja gar nicht, was bei OBJ überhaupt war. So 100%, bei Isaiah Wynn ist ja immer noch die Recovery und jetzt wegen einem Spiel in einer Saison, in der es nicht mehr so viel geht höchstwahrscheinlich, würde ich da jetzt keinen Druck machen und dann gibt denen noch die zwei Wochen auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass wir da bis morgen noch was mitbekommen werden. Kann ich mir nicht vorstellen.
Blasphemie würde ich das nennen, dass es bei uns noch nichts mehr geht. Ja, Tour ist symptomfrei, das bedeutet, ja, es ist positiv. Er trifft sich trotzdem mit weiteren Ärzten, was ja auch sinnvoll ist und da muss man dann abwarten. Ich denke, dass er in Woche 8 dann durchaus wieder zurückkommen kann. Schauen wir mal, wie es bis dahin aussieht. Eine News, die natürlich jetzt nicht so toll ist, aber das ist schon fast der Aufhänger zum Spiel gegen die Titans. Und zwar, nachdem Jalen Phillips letzte Saison ja auch schon mit einer Verletzung bis zum Saisonende oder quasi das frühere Saisonende für ihn bedeutet hat, wird er die Saison jetzt auch schon beenden müssen. Aufgrund einer Knieverletzung, die rekonstruktive Operationen oder eine rekonstruktive Operation braucht. Das hat er auf Twitter von sich gegeben oder X, ehemals Twitter. Ja, also unser First-Round-Pick ist wieder verletzt. Also ja, es ist, also ich habe da schon von gelesen, dass viele jetzt, ja, der war ja sowieso auch öfter verletzt am College und hier und da. Ja, aber da waren es halt hauptsächlich Gehirnerschütterungen. So, ne? So, das kann man halt überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das sind einfach jetzt extrem unglückliche Umstände. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das passiert allen Teams, dass Spieler ausfallen. Und Jalen Phillips, ja, wird ausfallen. Das wird natürlich wehtun. Aber, Thilo, ist das jetzt vielleicht die Möglichkeit für unseren Fifth-Round-Pick Mohamed Kamara sich mal zu zeigen, weil der war ja bisher nie verletzt, aber immer inactive. Also da haben wir bisher, also Wir haben ja gehofft, dass oder auch gedacht, dass der dann durchaus Spielzeit bekommt, solange Chubb noch nicht wieder da ist. Aber der wurde jetzt ziemlich lange inactive geparkt. Glaubst du, dass der jetzt reinkommen wird oder dass wir von Spielern, die wir dann unter Vertrag nehmen, weil ja wieder ein Roster-Spot frei ist, dass da eher was kommt?
Ich hatte ja vor der Saison immer noch gesagt, dass ich glaube, dass da was passiert. Da ist nichts passiert. Wir haben ja, wenn ich richtig informiert bin, schon eine kleine Verpflichtung gemacht, ne? Und das müssen wir mal gucken. Können wir gleich noch drauf eingehen, wenn wir erstmal bei Phillips bleiben. Also zu Kamara, ja, natürlich hofft man, dass er Snaps bekommt und Einsatzzeit bekommt. Denn wenn wir mal übergreifend blicken, ich hatte das eben schon so gedroppt, die Saison führt uns sportlich gesehen nicht mehr in die Playoffs, das glaube ich einfach nicht. Und von da aus ist jetzt Spielerevolution viel, viel, viel wichtiger. Ob wir dann am Ende daraus dann 7, 5 oder weiß was ich, wie viele Siege holen, ist tatsächlich eher für mich egal. Von daher Kamara auf jeden Fall Snapzeit geben. Chop Robinson, eine größere Rolle wird er kurz oder lang bekommen. Und dann hoffen, dass Phillips im nächsten Jahr wieder fit ist. Wobei dann natürlich auch die Vertragsgespräche anstehen, wo man auch gucken muss, wie man damit umgeht. Da hat's natürlich auch wieder zwei Seiten der Medaille. Für ihn persönlich, aber auch für die Dolphins kann ich mir vorstellen, dass man da vor schwierigen Verhandlungen steht. Ja.
Meinst du, dass man da vor schwierigen Verhandlungen steht?
Glaube ich schon. Kann ich mir durchaus vorstellen. Also, da muss man ja immer sagen, ne, ein Jaden Phillips weiß, was er kann, wird hoffentlich gut beraten. Manchmal habe ich das Gefühl, diese jungen Spieler werden eher schlecht beraten. Er wird dann einen Fokus auf hohe Garantien haben wollen, eben wegen seinen Verletzungen. Du hast zwar gesagt, das ist völlig richtig, es waren im College waren es gerade Gehirnerschütterungen, aber jetzt ist er halt schon wieder verletzt mit dem Knie und das müssen die Dolphins halt in seinem Wert berücksichtigen und ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach wird.
Ja, Chop Robinson, nur um euch da mal so ein bisschen abzuholen, weil er wirkt ein bisschen blass. Ich meine, er hat auch bisher nicht so viele Möglichkeiten bekommen. Er hat bisher 41 Pass Rush Snaps gehabt. So, das ist jetzt nicht so viel, ne? Im Vergleich zu zum Beispiel den großen Boys, so Micah Parsons, Odafe Ovie und so, die haben alle so 120. Carl Granderson 145 oder auch das sind extrem Wert. Aiden Hutchinson mit 174. Ne? Das ist dann schon ein extremer Wert nach 4 Spielen. Aber Chubb Robinson ist auf Platz 11, was die Pass-Rush-Win-Rate angeht, mit 18,9%. Aber natürlich nicht so viele Pressure, weil erstens dann entweder die Quarterbacks doch schneller waren oder aber die Anzahl natürlich nicht so hoch sein kann, weil er wenige gespielt hat. So, das wollte ich dazu noch sagen, nur damit ihr da so ein Gefühl bekommt, wie es da aussieht. Und genau, Thilo, mit den Vertragsgesprächen hast du natürlich recht. Die Dolphins haben Tyus Bowser geholt, der bei den Seahawks, der hat auch gegen uns gespielt. Der hat bei den Seahawks auf dem Practice Squad gesessen und den haben die Dolphins jetzt verpflichtet. Der hat, bevor er also 2023 hat er gar nicht gespielt und bevor er jetzt bei den Seahawks gespielt hat, hat er 6 Jahre bei den Baltimore Ravens gespielt. Also da weiß unser Defensive Coordinator zumindest, woran er da ist. Ich bin gespannt, wie es so aussehen wird, aber das ist auf jeden Fall eine Verpflichtung. Die ist okay, aber das war es dann auch. Ich meine, worüber reden wir? Über einen Spieler, der dann reinkommt und ja auch im Prinzip nur die Snaps bekommt, die dann wenn Chubb wieder fit ist, maximal reduziert werden, würde ich sagen. Genau, das wären die News sozusagen. Und damit gehen wir über zum Spiel in Woche 4. Die Miami Dolphins haben Monday Night zu Hause gegen die Tennessee Titans gespielt und das Spiel mit 12-31 verloren. Ja, es war... Ich weiß nicht, was es war. Ich habe es nicht live gesehen. Ich habe mir ein Beispiel an Thilo genommen. Ich hab morgens mir den Wecker gestellt und dann mit durchskippen und dachte mir so, ja, gut, dass ich nicht aufgestanden bin. Weil das, also, ich weiß auch nicht so ganz, was da passiert ist. So, also, ich kann das nicht so ganz in Worte fassen. Es gibt natürlich jetzt die ein oder andere Overreaction, da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber, ja, Thilo, erzähl mal so ein bisschen was.
Ich glaube, um euch mitzunehmen, wir hatten schon gesprochen, ob wir Dienstagabend was aufnehmen. Es ist ganz gut, dass wir es nicht getan haben. So mittlerweile geht's mir mit der Niederlage in Anführungsstrichen gar nicht mehr so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt damit wirklich abgeschlossen, weil ich das, was sich für uns bestätigt hat, für viele vor der Saison, das bestätigt sich einfach. Jetzt muss man sich hinterfragen, welche Schlüsse zieht man daraus? Das Spiel an sich war eine offensive Katastrophe, eine Offenbarung. Wenn man mal so ein bisschen in die Stats guckt, die unsere O-Line hatte, ein Pass-Blocking-Grade insgesamt über alle Spieler von 50, Run-Blocking war unter 40, der Beste war noch Liam Eichenberg mit knapp über 60. Also das sind Zahlen, auch wenn man auf PFF bei einem Spiel nicht so viel geben kann, aber das sind doch Indikatoren, die der Eye-Test bestätigt. Das war offensiv eine Katastrophe. Tyreek Hill lässt dann wieder Bälle fangen, die er fallen, die er nicht fallen lassen darf und auch nicht gefallen lassen hätte vor ein paar Wochen. Das war offensiv überhaupt nichts. Die Defense war ja okay. Also es klingt jetzt natürlich vielen Punkten, aber die kamen dann am Ende zustande und vor allen Dingen auch, wie sie dann zustande kamen, kann man der Defense, als dann auch gerade Phillips raus war, gar nicht so den Vorwurf machen. Wenn ein Will Levis durchgespielt hätte, das muss man ja auch sagen, wenn da vielleicht sogar noch ein, zwei Turnover mehr drin gewesen, als es dann unter Mason Rudolph der Fall war. Defensiv war das in Ordnung. Offensiv war das eine Katastrophe, eine Offenbarung. Und um ein bisschen vorauszugreifen, mir fehlt die Kreativität, wie das besser werden soll. Gegen die Patriots plus in den Wochen ohne Tour auch. Da muss man mal abwarten, wie es dann wird, aber ich glaube, das, was wir vor der Saison gesagt haben, tritt einfach ein. Mit dieser O-Line gewinnen wir noch nicht mal einen Blumentopf.
Ja, ich würde tatsächlich erstmal auch so ein bisschen auf die Defense eingehen, weil es sind 31 Punkte und viele haben in den letzten Wochen natürlich auch auf die Defense eingeschlagen. Und ich muss sagen, wir hatten zu Beginn der Saison unheimliche Probleme, gerade mit Jalen Ramsey und dies und jenes. Aber ich muss sagen, Jalen hat sich so ein bisschen gefangen. Aber die Defense funktioniert besser, als ich es gedacht habe. Und die macht ja auch was. Das ist ja nicht so.
Ja, die macht was, auf jeden Fall. Also die, genau, Defense, wenn, um noch zu bestätigen, die 31 Punkte wirken halt falsch, finde ich. Also das ist halt, spiegelt es nicht wieder.
Und das ist ja auch, wenn du so viele, also das gilt ja für alle Defenses, wenn du immer wieder so schnell aufs Feld musst, wie es aktuell bei den Dolphins der Fall ist, dann, ja, und du nicht diese Ressourcen in die Defense steckst, wie wir das unter Flores gemacht haben, dann irgendwann sind die Leute müde. Ja, und dann in der Rotation irgendwann passieren Fehler und so weiter und so fort. Und das ist dann halt, ja, das ist einfach dann die Situation. Und ich finde an der Defense, man kann Sachen kritisieren, auf jeden Fall, ja, dass da das ein oder andere in der Kommunikation noch nicht passt, dass ab und zu das Tackling vielleicht ein bisschen sloppy ist, wobei ich das insgesamt besser finde als letztes Jahr. Aber der Hauptpunkt, warum die Dolphins aktuell da stehen, wo sie stehen, ist die Offense. Und das ist, also, hier gibt's ja zwei Punkte, die ich einmal, natürlich die Quarterback-Situation. Natürlich ist jetzt, kann man sich hinstellen und sagen, ja, also Tua trägt ja diese Offense, aber ich weiß nicht, ob das ein gutes Argument ist, wenn man sagt, ja, die Offense, also Tua scheint ja doch so stark zu sein. Ja, wenn ein Skylar Thompson oder ein Tyler Huntley oder wie hieß denn der andere noch? Das sind jetzt schon, wir haben jetzt schon wieder vier Quarterbacks spielen lassen. Wir haben vier Spieltage, vier Quarterbacks. Stimmt, Boy. dass die, also, wenn die jetzt was gerissen hätten, das wäre also cool, ja, aber gerade wenn ich jetzt Tyler Huntley mir angucke, man hat gemerkt, und das ist das, was ich jetzt auch rausnehme. Wir haben hier oft über Tua gesprochen und über die, wie Tua das Feld liest, dass er zu langsam und so weiter und so fort ist. Was man jetzt, das ist super unfair Tyler Huntley gegenüber, weil er natürlich nicht diese 2 Jahre hatte, um in dieser Offense irgendwas zu machen. Aber auch beim Skylar Thompson war es so. Die offenen Spieler, ja, die dort nicht gefunden werden, ja, das hat der Tour aber größtenteils gefunden. Da waren Bälle drin, wo er die auch nicht gesehen hat. Das hat aber jeder. Ja, da kann man auch mal zum Beispiel zu den Giants als Negativbeispiel schauen, was Daniels da manchmal übersieht, da muss man sich ja fragen, ob der, weiß ich nicht, ob der Helm noch enger sitzt. Und aber auch zum Beispiel Justin Herbert aktuell, der auch einiges übersieht. Das passiert. Aber das ist mir aufgefallen jetzt mit den Backups. Ja, und das ist kein großes Qualitätssiegel für Tour, sondern das zeigt einfach, dass diese Offense stark auf das zugeschnitten ist, auf die Spieler zugeschnitten ist. Und dass das jetzt nicht so einfach ist, da jetzt so einen zweiten mit diesem sehr, sehr speziellen Skillset, das Tua hat, zu finden. So, das zu der Quarterback-Situation.
Und dazu noch kurz als Ergänzung. Wir haben Tua auch nur 1,5 Spiele hinter dieser O-Line in dieser Saison gesehen. Das war gegen die Bills auch nicht doll. Da lagen wir 31 Kicks hinten. Das war eine Katastrophe. Und gegen die Jaguars war das bis zu dem Fumble an der Goal-Line von Etienne auch offensiv nicht gut. Also ich möchte mahnen, zu sagen, wir würden jetzt mit Tua hier irgendwie 4-0 stehen.
Ja, das nicht. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, man kann die Dolphins dafür kritisieren, dass das Run-Game nicht so stark ist wie letzte Saison. Ich wehre mich noch ein bisschen dagegen, dass es in den ersten Spielen non-existent war, weil wir haben gegen die Bills auch den Ball bewegt. Ich fand das gegen die Bills gar nicht so krass, weil wenn man das runterbricht, sind das die ersten Possessions, wo diese beiden katastrophalen Interceptions passieren, wo wir, wenn diese Interceptions nämlich nicht passieren, sondern das Catches sind, in Field-Goal-Position, und ich weiß nicht, ob es beim zweiten Pass nicht sogar die Red Zone gewesen wäre, ja, wo man in Scoring ist, also im Scoring schon drin ist und nicht die Bills quasi den Ball im kurzen Feld bekommen und einfach kaum was machen müssen für die Punkte. So, das sah ich, da bin ich noch ein bisschen vorsichtiger, da mag man mir dann irgendwas Fanboy-mäßiges vorwerfen, das sehe ich aber nicht, um ehrlich zu sein, sondern ja, das war einfach unglücklich und dann geht das seinen Weg, dieses Spiel, wo Tua den Fehler macht und den Ball versucht ins Aus zu werfen, aber dann, ne, ich die gleiche Situation hatte hatte der Quarterback in Houston auch, ja, nur dass der Cornerback da mit dem einen Zeh noch leicht außerhalb war und dann war es halt keine Interception. So, das passiert. So, das ist dumm. Passiert, aber insgesamt fand ich es gegen die Bills noch nicht so katastrophal. Aber was natürlich jetzt zu sehen ist, dass diese O-Line ja jetzt doch so wenig hält, wie sie eigentlich versprochen hat. Und dass jetzt das, wenn es Verletzungen gibt und die auf Quarterback auch sind und Terron Armstead, dass dann einfach keine Möglichkeit besteht, das irgendwie zu retten. So, und da kann man jetzt die Schuld an vielen Leuten suchen. Ich denke, natürlich ist Mike McDaniel da mit in der Verantwortung und vor allem auch Chris Greer, weil ein General Manager meines Erachtens nach halt auch sagen muss, so, und nicht, ja, wir machen das und ja, wir machen das. Nein, das ist kein guter General Manager. Ist einfach nicht so. Und ja, ich habe jetzt auch schon, da kommen wir gleich noch zu. Offense, ja, Wide Receiver. Und insgesamt war das gegen die Titans ja das war ja nicht so, dass die Titans stark gewesen wären. Ja, das muss man sich auch mal überlegen. So, es waren 102 zu 78 Passing Yards, also bei ESPN, da sind die Sack-Numbern mit runter, sonst sind es 96 bei den Dolphins gewesen und 110 bei den Titans und 142 zu 106 Rushing Yards. Ja, wobei der 41 Yards Run dabei ist. Wenn der von Pollard nicht so gewesen wäre, dann wären das die Dolphins-Zahlen gewesen. Und das waren auch nur 3,6 Yards, weil 40 Rushing Attempts. Ja, also insgesamt, das war von beiden Seiten in der Offense ein Trauerspiel, um wirklich ehrlich zu sein. Und ja, am Ende sieht das einfach katastrophal aus mit den 31-12. Für mich war es nicht so katastrophal, aber ja, da muss man jetzt sagen, ist halt so. Dieses Ergebnis führte aber dazu, und ich weiß nicht, Thilo, hast du noch irgendwas, was du so analytisch zu diesem Spiel beitragen möchtest?
Nur kurz deinen letzten Satz. Also du hast gesagt, ich fand, defensiv war es nicht so katastrophal, ne? Offensiv war es katastrophaler als katastrophal, wenn wir das Fazit so gesamt ziehen vom Spiel.
Ach so, ja. Ich fand beide Offensiven halt katastrophal.
Ja, klar. Also beide Offensiven waren eine Offenbarung. Und das letzte, beziehungsweise das vorletzte, du hast das sehr charmant ausgedrückt. Ich würde das deutlicher machen. Also für mich gibt's das schon länger nicht mehr, aber auch jetzt ist es das Kind endgültig in den Brunnen gefallen. Chris Greer hat kein Argument mehr, weiter GM dieser Mannschaft zu sein und eventuell im nächsten Jahr einen, ich will es noch gar nicht aussprechen, aber einen Top-3-Pick zu haben. Also das wäre eine Katastrophe. Da gibt es für mich kein Wenn und Aber. Deswegen, weil ich da fest von überzeugt bin, habe ich im Moment auch gar nicht mehr so schlechte Laune, wenn es um die Dolphins geht, weil ich glaube, wir können dann vielleicht mal wieder etwas Neues aufbauen. Und das finde ich tatsächlich charmanter zu wissen, man baut gerade auf, als man sieht sich eigentlich als Contender und kriegt die Hucke voll und ist es gar nicht. Das finde ich viel ernüchternder als andersrum. Deswegen erstmal abwarten. Ich würde mal sagen, Week 8, Week 9 abwarten, die Trade-Deadline abwarten. Viele schreien ja schon nach Trades. Da können wir, glaube ich, nächste Woche dann mal drüber sprechen, wenn wir die Bye-Week haben. Können wir uns mal so ein paar Szenarien ausdenken, was so geht, was nicht geht, aber zu dem Spiel gegen die Titans defensiv okay, offensiv Katastrophe.
Ja, ich habe schon so ein bisschen da in die Richtung geguckt, wie man denn den Kader so umbauen kann, ohne dass großartige Millionenschäden entstehen. Die werden natürlich entstehen, aber ich glaube, es gibt charmante Lösungen. Da will ich jetzt aber noch gar nicht direkt drauf eingehen, sondern erst will ich noch ein anderes Thema auf jeden Fall ansprechen, weil dieses Spiel führte dazu, dass wir in einem Power Ranking, jeder kennt meine Meinung zu Power Rankings. Power Rankings sind mir Schnuppe, die sind mir Jacke wie Hose. Ich lese sie mir durch, damit ich weiß, hey, okay, wie sehen andere Leute, die Dolphins, was sehen die so? Ob die jetzt auf 10, 15, 1, 32, 58, 100 sind, scheißegal. Das ist so ein bisschen für den Kontext interessant im Rahmen der NFL, aber da kann jeder sich austoben, wie man möchte, weil im Endeffekt ist scheißegal, wo man in diesem Power Ranking steht. Ja, man kann die einfach nach dem Rekord machen. Das finden da manche wieder nicht korrekt, weil rein theoretisch, ja. Aber wenn rein theoretisch manche Teams stehen halt 4-0, so, manche nicht, Punkt aus, fertig. Also da kann man das ganz, ganz wild machen. Und es ist natürlich auch viel Clickbait-Content. Ja, also nur damit mich da keiner falsch versteht. Ich fand es nur interessant, dass die Dolphins von Adrian, ich weiß schon, manchen geht jetzt schon der Puls.
Aber kurz, bevor ich was sage, findest du, ich hätte gedacht, es geht bei vielen im Puls. Ich habe nirgendwo groß, sei es auf Twitter, sei es auf anderen Plattformen, Social Media, irgendwo gesehen, dass da aus Dolphin-Seite richtig viel Wind kam. Ich hätte es auch erwartet.
Ja, also wir sind da auf 32 gerankt und Adrian hat das auch geschrieben, dass das dass das eine Overreaction sein könnte, aber ja, da müsste man dann noch mal in den Text schauen. Aber 32, ja, das ist schon mal hart. Also ist natürlich schon ein großer Absturz, der da passiert ist. Und ja, Adrian schrieb nämlich, vielleicht ist das hier eine Overreaction. Zumindest sollte Miami mit seinem Playmaker und all dem Speed in dieser Offense immer noch in der Lage sein, mehr aufs Feld zu bringen, als das, was wir über die letzten Wochen von dieser Offense gesehen haben. Und sollte Tua zeitnah zurückkommen, ändert sich das Bild auch wieder drastisch und die Dolphins sind anders einzustufen. Na, also das ist schon das, was Adrian sieht. Ich will euch jetzt nicht den ganzen Text vorlesen, weil wir hier nicht in einer Lesestunde sind, aber ja, also ich verstehe die Punkte und das ist nämlich das, was du hast das auch schon angesprochen, die Kreativität. Und ich glaube, das, was Mike McDaniel versucht hat, ist, hey, erst wir versuchen so weiterzumachen wie ohne Tour, weil auch mit Tour haben wir schon vermehrt Screenpässe gespielt, würde ich mal behaupten. Also das war ja sowohl als auch bei allen so ein bisschen mehr als sonst. Ja.
Da hat Tyreek Hill sie noch nicht fallen gelassen, so viel, ne? Das muss man auch sagen.
Na gut, also, aber das hat ja auch schon in Frankfurt gemacht.
Ja, das stimmt, aber ich finde, die Drops jetzt in den letzten zwei Wochen sind schon eklatant. Also so viele, so eindeutige Drops, boah.
Uff. Ja. Also nur um euch da mal so ein Gefühl zu geben. Letzte Saison hatten die Dolphins mit Tua 14,6% Screens und 30,2% Play-Action. Also es gibt immer Screen oder No-Screen und Play-Action und No-Play-Action. Aus einer Play-Action kann natürlich auch ein Screen-Pass gespielt werden. Ne? Nur zur Info. Also 30,2 Play-Action und 14,6 Screen. Die Zahlen diese Saison 28,8% Play-Action. Okay, ich meine, die Sample Size ist natürlich deutlich geringer, weil es sind insgesamt nur 73 Dropbacks an nicht 600. Aber, also die Zahl ist, das ist okay, das könnte sich noch anpassen, je nachdem. Aber wir haben 27,4% an Screens. Ja, also das war vorher schon ein Thema. Und ich weiß noch, wie ich in einer der Folgen zur Preseason mich schon gewundert habe, dass wir so viele Screen Designs probieren. Und ich war mir nicht sicher, ob es irgendwie eine Aussagekraft hat. Offensichtlich hatte es eine Aussagekraft. Und das ist was, wo ich sage, okay, Mike McDaniel versucht, die Bälle schnell nach außen zu bringen, eine Line aufzumachen außen, also eine Running Line, eine Running Lane, dass wir den Ball so schnell vertikal bewegen können. Ja, also dann ist die O-Line gar nicht so ein großer Faktor, wenn du den Ball außerhalb hast. Dann brauchst du ein, zwei Pulling O-Liner, die halt dann schnell rüber und nach vorne blocken, also auf dem Second Level, und dann passt das. Aber das funktioniert halt nicht, weil wir es zu oft machen. Und das erinnert so ein bisschen an Adam Gase. Ja, ich glaube, das kann man kann es ja einfach mal so anmerken, weil ich glaube, das ist das Gefühl von nicht wenigen Dolphins-Fans. Und da muss ich sagen, erwarte ich jetzt auch ein bisschen mehr von Mike McDaniel. Ich glaube, dass er es unheimlich schwierig hat, weil man den Kader jetzt so umgestaltet hat und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie genau die Aufgabenverteilung bei den Verträgen ist und wie die Diskussionen ausgesehen haben und so weiter und so fort. Wie sieht die Evaluation von Spielern aus? Wer hat da das finale Go? Im Draft zum Beispiel. Das können wir nicht sagen. Ja, aber offensichtlich haben die Dolphins mit den wenigen Draftpicks, die sie hatten in den letzten Jahren, nicht viel geschafft. Wir haben immer wieder gute Secondary Players gehabt als Undrafted Free Agent, also Kader Kuhu, jetzt Storm Duck, der spielt, Nick Needham vorher. Aber Das kann ja nicht dafür herhalten, dass wir Third-Round-Picks wie Channing Tindall und so weiter, Noah Igbinoghene noch von früher her. Ich meine, Austin Jackson hat sich gefangen, okay, aber insgesamt ist die Evaluation von Spielern nicht gut genug. So würde ich das beschreiben. Und da bin ich halt auch, wo ich sage, da muss eine Änderung her. Und wenn das, ich fordere nicht oft, dass irgendwer seinen Job los wird. Das letzte Mal, als sowas passiert ist, habe ich gesagt, es könnte passieren, dass Brian Flores nicht mehr Head Coach der Dolphins ist. Nicht, dass ich das gefordert hätte, aber vom Gefühl her war es schon die Situation so und dann ist ja auch passiert und alle waren so, oh mein Gott. Ich finde die Situation bei Chris Greer inzwischen ein bisschen verheerender, also deutlich negativer, als sie bei Brian Flores war. Und dementsprechend muss man sich Gedanken über einen Wechsel im Front Office machen. Meiner Meinung nach. Oder man, weiß ich nicht, macht irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, wie die Aufteilung ist. Aber ich glaube, das ist ja bei den anderen Kollegen hier im Drive ja auch schon durchgedrungen. Chris Greer ist angezählt. So würde ich zumindest mal beschreiben. Es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. So. Und ich glaube, damit haben wir so ein bisschen das Spiel und um dieses Spiel drum zu alles besprochen. Eine Sache, die jetzt noch offen ist, bevor wir zur Vorschau kommen. Thilo, du hast es schon angesprochen. Die Dolphins, aktuell haben sie Pick Nummer 2. Und ich hörte schon die Spatzen von den Dächern rufen, so ungefähr. Ja, mein Gott, dann lasst uns doch jetzt Spieler traden und dann verlieren und dann haben wir nur einen Pick und können Quarterback holen. So, jetzt habe ich dazu natürlich zwei Fragen. Die erste ist, wir können einfach Spieler traden, okay. Wen können wir denn überhaupt traden? Das ist doch die erste Frage, die man sich stellen muss. Und ich habe das bei Over the Cap mal so ein bisschen durchgespielt. Also es gibt eigentlich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es aktuell mit Jalen Ramseys Vertrag aussieht, aber einen Trade von Tyreek Hill und von Jalen Ramsey wären so die Sachen, die man noch machen könnte. Ja. Und da muss man halt überlegen, ob man noch irgendwas frei machen will oder ob Terron Armstead sagt, seine Gesundheit ist ihm wichtiger. Aber weil wir müssen ja alte Spieler traden. Weil ich weiß nicht, Thilo, wenn du jetzt auch, du hast das ja schon geäußert. Wie wäre denn dein Vorgehen in dem Moment?
Also mein Vorgehen würde sich ganz darauf erstmal beziehen, wer ist denn im Prinzip am Ruder? Wenn ein neuer GM kommt, heißt das nicht zwingend, dass Mike McDaniel bleibt. Ne? Das darf man immer nicht sagen. Wir gehen mal davon aus, aber es ist oft so, dass ein neuer GM auch einen neuen Trainer haben will. Das würde ich jetzt erstmal ausschließen, aber wer weiß, wie sich diese Saison noch entwickelt. Dann, du hast gesagt, Hill und Ramsey, also, na klar, die sind tradebar, aber mit über 40 Millionen Dead Cap und fast keinem Geld, was wir sparen, frage ich mich, was will man denn für einen Tyreek Hill bekommen, dass man das macht, dass man 40 Millionen Dead Cap, also 41 sind, dass man das schluckt, wenn einem jetzt einer einen Second-Round-Pick bietet. Ja, okay, klar, wir haben einen Second-Round-Pick, besser als nichts, aber also diese Verträge sind nicht so schön. Katastrophal, finde ich. Viele.
Bradley Chubb. Naja, aber es würde sich ja aufteilen, das Dead Cap.
Ja? Es würde sich aufteilen, ja, aber es ist ja da. Es ist ja,
ja, aber das ist aber halt so. Ne?
Also
ja,
das ist halt so, genau.
Wenn du sagst, du willst neu aufbauen, das ist.
Ich glaube. Die Frage ist ja, dass der neue Aufbau ist ja die Frage, und das muss man dann wirklich. Dann schauen, welchen Pick hat man wirklich und wie sieht der Quarterback-Markt im nächsten Jahr aus. Das ist für mich elementar, weil ich glaube, wenn Mike McDaniel Trainer bleibt unter einem neuen GM, würde er mit Tua, vorausgesetzt Tua will, auch weitermachen. Und wenn man dann Pick Nummer 2 hat, Pick Nummer 3 oder sogar Pick Nummer 1 und die Quarterback-Klasse ist jetzt nicht so wie in diesem Jahr, aber sie ist so, dass da vielleicht jemand hintraden würde. Dann hat man andere Optionen, als wenn man an 8 pickt oder an 9 pickt. Das sieht dann schon ganz anders aus. Du wolltest jetzt ja wissen, Spieler zur Trade-Deadline abgeben. Ich glaube, dass das dieses Jahr nicht passiert, tatsächlich, weil ich nicht glaube, dass Chris Greer in der Saison gehen muss. Und andersrum glaube ich aber auch nicht, dass die Verantwortlichen, wir kriegen ja vielleicht einen Known Owner jetzt die Tage mit 10%, das ist ja auch in Verhandlungen, dass die da Chris Greer jetzt rauswerfen, Das heißt, er kann die Saison durchziehen und wenn er die Saison durchzieht, wird er die Spieler nicht abgeben. Das glaube ich einfach nicht. Das heißt, wir werden da mit dem Kader so in die Saison gehen und da muss man halt gucken, was kann man aus dem hohen Pick machen. Mehrere Picks generieren oder eben doch den einen Blue-Chip-Player holen. Wenn ein Travis Hunter da wäre vielleicht, das muss man dann gucken. Aber um deine Frage zu beantworten, was ich machen würde, ich würde versuchen, natürlich jetzt ein paar Spiele abzugeben von dem älteren Semester, wenn der Wert stimmt. Also jetzt ein Tyreek Hill, wenn mir jemand einen Second-Round-Pick bietet, würde ich das, glaube ich, nicht machen. Also, nee. Dafür ist mir dann auch der Dead-Cap über die Jahre zu hoch. Bei Jalen Ramsey sieht's ähnlich aus. Da würde man auch keinen Second-Round-Pick mehr, glaube ich, kriegen. Wir haben ja selber nur einen Third-Round-Pick gegeben. Ist die Frage, was man überhaupt kriegt dafür. Bradley Chubb nach der Verletzung kriegt man auch nicht so viel. Also so viel Tafelsilber von den Älteren haben wir gar nicht, was interessant ist. Von daher fällt es auch schwer, jetzt irgendwie Rebuild zu schreien. Das wird wahrscheinlich über die Offseason gehen und dann mit einem neuen GM. Jetzt zur Trade Deadline, glaube ich, sind da uns leider die Hände gebunden.
Ja, ich finde es interessant. Also kurz, um euch da ein bisschen abzuholen. Also Shedeur Sanders ist natürlich der Quarterback, oder wo alle hingucken, aber es ist bei weitem kein...
Ja.
Also, den würde ich in der diesjährigen Quarterback-Klasse wahrscheinlich auf 5 oder so ranken. Nur um euch da ein Gefühl zu geben. Was für mich noch interessant wäre, wäre zum Beispiel Cam Ward. Das ist der Quarterback von Miami. Oder Jackson Dart, der Quarterback von Ole Miss. Aber, ich bin ehrlich mit euch, ich würde, wenn ich den ersten Pick habe, raustraden. 100%. Und das hat einfach einen Hintergrund. Wir haben erlebt, was Tua durchmachen musste. Wie clever wäre es, wenn wir das jetzt nochmal machen? Nicht clever. Wenn du den gleichen Fehler zweimal begehst, ein Quarterback nicht die Protection oder auch das Drumherum bietest, dann bist du halt schon blöd, meiner Meinung nach. Das bedeutet, build up through the trenches. Wir haben, wenn wir Tyreek Hill abgeben, wir haben immer noch unsere klare Nummer 1 mit Jalen Waddle dann. Ja, da kann man dann immer noch drum zubauen mit Verpflichtungen. Aber ich sehe uns auch nicht in Contention für einen Quarterback-Pick nächste kommende Saison. Einfach aus der Sache heraus, dass ich sage, lasst uns doch dann zum Beispiel aktuell Will Campbell oder Calvin Banks, also Offensive Tackles von LSU oder Banks, der spielt bei Texas. Und dann schauen wir 2026 in die Quarterback-Klasse, die ich persönlich für ein bisschen besser halte. Aber ich habe ja auch schon vor 5 Jahren gesagt, dass ich ganz gerne Arch Manning hätte. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich sehe uns aufgrund der Situation, wo wir sind und wo wir mit Tour zum Anfang seiner Karriere waren, nicht in Quarterback-Contention für einen Pick im kommenden Draft. Und ich weiß, wir haben Woche 4 und wir sprechen jetzt schon über den Draft, aber ich weiß, ich habe schon einige gelesen, die da auch Fragen gestellt haben, so, hey Rico, wie sieht's aus? Und echt doof, dass das jetzt so läuft, aber wir müssen auch in die Zukunft gucken und hast du nicht gesehen. Generieren, wir müssen mehr Picks generieren, ja, Ramsey und Hill wären so die beiden einzigen, die ich diese Saison, wo ich das überhaupt sehe, dass die getradet werden könnten, wenn man denn möchte. Und da muss man natürlich auch mit den Ownern zusammen sagen, hey, weil im Endeffekt ist das auch was, wo ich weiß nicht, wie viel Macht die Owner bei den Dolphins haben. Mir kommt das vor, als wenn das schon nicht wenig wäre. Ja, also was die am Mitspracherecht haben, was nicht gut ist, ja? Weil das sind keine Football-Leute, sondern das sind Geschäftsmänner, das sind SportlerInnen, ja, also die Williams-Schwestern zum Beispiel, die kennen sich beim Football halt auch nur bedingt aus. So, ich weiß nicht, wie viel, also diese Brady und diese Brady-Saga hat mir zumindest gezeigt, dass unser Owner zu viel in administrativen Geschäft herumwirbelt und dementsprechend. Genau, ist das für mich auch noch ein großer Kritikpunkt. Aber ich würde mich eher auf Lineman konzentrieren. Wir haben mit Patrick Paul jemanden gedraftet, der Left Tackle oder dann Left Guard spielen kann. Ich finde Aaron Brewer, kurz dazu, ich finde Aaron Brewer macht sich nicht schlecht. Das ist vielleicht sogar noch der Beste aus unserer Line aktuell. Und mit Austin Jackson haben wir einen Right Tackle. So, dann haben wir einen Left Tackle, dann haben wir einen Left Guard. Aaron Brewer hat noch ein paar Jahre. Und dann brauchen wir eigentlich nur einen Right Guard. Ja, den findest du vielleicht in Runde 3. So, nur um euch da mal einen Fahrplan zu geben, was ich für sinnvoll halten würde. Und wo uns der Schuh drückt. Und ich krieg schon graue Haare, wenn ich dran denke, dass wir wieder nur einen irgendwie in Runde, also zumindest haben wir Runde 2 ja Patrick Paul gedraftet, aber ja, da müssen wir mal schauen. Also das wäre ehrlicherweise so meine Idee. Wenn man wirklich etwas aufbauen wollen würde und sagt, ja, diese Saison wird wohl nichts und die kommende Saison, wie sollen wir denn besser werden? Ja, mit den Restriktionen, die wir haben. Cap Space, alterne Spieler. Und man draftet, man tradet keinen Spieler wie Jalen Waddle oder Austin Jackson, um Spieler wie Jalen Waddle oder Austin Jackson zu draften. Das ist auch noch so eine Meinung von meiner Seite. So, jetzt habe ich, glaube ich, sehr, sehr weit ausgeholt. Thilo, du kannst natürlich noch einschreiten mit so was dazu sagen. Wenn
ja, nee, das ist ja, habe ich auch gesagt, das ist ja irgendwie traurig, dass wir an diesem Punkt jetzt darüber sprechen müssen, in Anführungsstrichen. Aber irgendwie macht es die NFL das ja auch so spannend wieder. Da können wir nächste Woche vielleicht drüber reden. Genauer abschließend dazu, Ross kann ja bald nicht mehr so viel mitreden, wenn er die 10% dann erfolgreich verkauft hat. Dann hat er noch weniger Macht und es können noch mehr Leute mitreden. Ob das so gut ist, weiß man nicht, aber mal gucken, vielleicht wird es unter dem neuen Teil-Owner ja auch alles neu, viel besser.
Das schauen wir uns an, ja.
Genau. Und dann würde ich, weil mein Flieger nach London geht so bald, tatsächlich mal den den Turnaround zum Spiel gegen New England machen.
Ja.
Damit wir da auch noch so eine Viertelstunde drüber sprechen können.
Genau. Kurz noch, also seht uns das jetzt nicht als Negativität, als Negativität nach. Ich bin weiterhin positiv. Ich glaube, Playoffs wird schwierig. Ich glaube, dass wir noch ein paar Siege holen werden. Das mag der eine positiv, der andere negativ sehen. Und ich glaube auch, dass Mike McDaniel zumindest ein paar Mittel und Wege finden kann. Nur ist es halt, ich sehe es als Informationspflicht, euch zumindest solche Sachen schon mal an die Hand zu geben. Ne? Das dazu. So, die Dolphins spielen am Sonntag mal wieder jetzt 19 Uhr. Yay. Spielen die Dolphins bei den New England Patriots. Ein 1-3 Team trifft ein 1-3 Team. Und ja, das spielen quasi zwei jetzt nicht so gute Offenses gegen zwei einfach nur nach den Zahlen nicht so gute Defenses. Und das Erschreckende ist ja tatsächlich, dass die Patriots Favorit sind. Bei den Buchmachern mit einem Punkt. Also ist halt 3 Punkte Heimvorteil. Natürlich ist ja damit drin, Neutral Field wären die Dolphins Favorit. Aber ja, das zeigt, glaube ich, schon einiges, wie es aktuell so ist. Ja, Thilo, Patriots sind halt auch nicht ganz so... die Patriots sind für ihre Verhältnisse gut gestartet mit einem Sieg gegen die Bengals, mit einer knappen Niederlage gegen die Seahawks, damit einer deutlichen Niederlage gegen die Jets und auch einer deutlichen Niederlage bei den San Francisco 49ers. Ja. Und was hast du zu den Patriots zu sagen?
Ich bin ganz froh, dass sie diesen einen Sieg geholt haben, denn sonst würden wir vielleicht hier Drake May auf der anderen Seite in diesem Spiel das erste Mal sehen. Das ist jetzt, glaube ich, Stand heute nicht der Fall. Wir werden weiter mit Jacoby Brissett, wenn die Patriots gehen. Da weiß man, was man kriegt. Bei Drake May würden wir jetzt hier über noch eine große Unbekannte reden. Und so dieses erste Spiel eines hochgepickten Rookies ist dann irgendwie noch maximaler unangenehmer als so schon. Das wird wieder kein offensives Feuerwerk werden. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Beide Defensive Lines sind in Ordnung. Du hast gesagt, ne, sieht auf dem Papier nicht, aber ich finde, auch bei den Patriots ist das oft doch besser, als dann die Punkteausgabe einfach widerspiegelt. Bei uns muss man gucken, wer defensiv so spielen kann. Ich glaube, Long, Fuller und Poyer sind alle noch questionable. Da muss man gucken, ob die spielen können, beziehungsweise sie ersetzt werden. Offensiv, Terryman Armstead hat jetzt wieder trainiert. Das ist gut zu hören. Wenn er fit ist, sollte er auf jeden Fall spielen, damit wir in der Line irgendwie so ein bisschen Stabilität kriegen. Und dann hoffe ich, dass in seinem zweiten Spiel Tyler Huntley da vielleicht mit ein bisschen mehr designten Run-Game da einen Faktor reinbringt, den wir so nicht haben. Wenn Tyreek Hill wieder die Bälle fängt, die er eigentlich immer fängt, dann gehe ich davon aus, dass sie eigentlich offensiv mithalten können auf einem sehr niedrigen Niveau. Also ich kann mir Stand heute nicht vorstellen, dass ein Team mehr als 20 Punkte macht. Dafür sind beide Defensiven in Anführungsstrichen zu gut. Dann ist es irgendwie Schwäche trifft auf Stärke und Stärke trifft auf Schwäche so rum. Von daher, ich erwarte da kein Feuerwerk und bin in Anführungsstrichen ganz froh, dass ich keine Möglichkeit habe, dieses Spiel live zu sehen. Ich werde vielleicht irgendwo Red Zone einen Pub finden, wo das läuft, und dann glaube ich nicht, dass dieses Spiel viel Screentime bekommen wird.
Ah, ich weiß es nicht. Also, wenn du ein Dolphins Pub findest, vielleicht. Aber du hast gerade den Injury Report schon angesprochen. Rate mal, wie viele Spieler insgesamt auf dem Injury Report stehen. Also Dolphins und Patriots zusammen.
28.
Gar nicht schlecht, 30.
Ja, ich hab das Bild irgendwann gesehen, es war sehr lang und ich habe mir es von Patriots überflogen, bei uns habe ich es mir angeguckt, deswegen bisschen geschummelt.
Ja, es ist ja sehr, sehr wild und ja, Jalen Phillips muss man nicht drüber sprechen, Jordan Poyer hat auch nicht trainiert, alle anderen bei den Dolphins, die auf dem Injury Report stehen, zum Beispiel OBJ hat voll trainiert, Mittwoch und Donnerstag. Und dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie das am Ende so aussieht. Kendall Fuller, du hast es schon gesagt, und Terron Armstead haben auch voll trainiert. Der Rest limitiert. Bei den Patriots haben David Andrews, Kyle Duggar, KJ Osborne und Caden Wallace nicht trainiert. Bis einschließlich
David Andrews ist out for season.
Ja, okay.
Der Center.
Und ansonsten, ja, ist Bell der Einzige, der jetzt wieder voll trainiert hat, der Tight End, aber ja, ansonsten ist das sehr, sehr viel fragwürdig. Also es ist ein absurd langer Injury Report. Also das, wir haben, ich finde es diese, vielleicht ist diese, vielleicht fühlt es sich einfach extremer an, weil sich mehr Leute über lange Injury Reports beschweren. Keine Ahnung, ob das diese Saison irgendwie krasser ist. Ja. Aber insgesamt wird das sicherlich. Also, es würde mich wundern, wenn das wirklich ein Leckerbissen wird. Und ich meine, ich mag defensive Battles. Ich mag das. Aber es ist ein Unterschied, ob du zwei gute Defenses hast, die guten Offenses das Leben schwer machen, oder ob du einfach zwei schlechte Offenses hast, wo selbst mittelmäßige Defenses aussehen, als würden sie um den Super Bowl spielen. Na, also das, ich möchte hier keine Offense wirklich hart unter den Bus werfen, aber in den letzten zwei Wochen haben beide Offenses gezeigt, dass sie vielleicht nicht zu den Besten der NFL gehören. So, ich bin ja immer noch ein bisschen nett. So, insgesamt, wenn ich mir das Duell anschaue, und jetzt habe ich meinen Tab, den habe ich hier, ich glaube, dass die Dolphins Defensive Line gerade durch die Mitte viele Probleme für Brissett bereithalten kann. Ich bin gespannt, wie viel Touches Stevenson am Ende bekommt. Ich glaube, das kann nicht wenig sein. Und was die Secondary angeht, ja, ich glaube, da sollten Ramsey, Kuru und Duck die Leute so weit im Griff haben. Also, ich mache mir vielleicht so ein bisschen, Tight End könnte ein Angriffspunkt sein für die Patriots, neben dem Laufspiel. Aber durch, also, ja, jetzt sah ich wieder durch die Luft, aber ich weiß nicht. Also natürlich mit dem Veteran, ich fände es fast schon besser, wenn der Rookie spielen würde, weil da tut man sich doch noch ein bisschen leichter, aber ja, schauen wir mal, wie es wird, und ich denke, wir werden viel 12 Personnel sehen oder sogar 22 Personnel auf beiden Seiten, also mit zwei Tight Ends, zwei Running Backs oder halt ein Tight End, zwei Running Backs oder halt umgekehrt, also 21, 12 oder 22. Ich weiß nicht, ob die Dolphins wirklich viel aufs Laufspiel setzen. Ich bin tatsächlich gespannt. Glaubst du, dass wir mehr Run-Option-Plays sehen werden mit Huntley?
Das würde ich hoffen und erwarten, weil das kann er. Also dieses Element hat Tua einfach nicht und das wäre dann ein anderes Spiel, was unsere Offense mal irgendwie auf ein anderes Level heben kann, in Anführungsstrichen. Das hoffe ich ganz stark. Auch Design Just Run Game, dass das einfach mehr wird. Ich meine, die Front der Patriots, da kennen wir noch einen Devin Godshaw spielt da noch. Den kennen wir von uns noch. Der Rest ist auch relativ gerupft, was die Front angeht. Insgesamt ist es eine gute Defense, aber gerade über den Lauf, da sollte eigentlich bei uns was gehen. Ein Christian Gonzalez wird wahrscheinlich sich mit Tyreek Hill beschäftigen und auch dann, ein Kyle Dagger ist noch questionable, sollte es Räume geben für einen Waddle. Also eigentlich ist das alles gar nicht so schlecht. Die Matchups sind gar nicht so schlecht. Jetzt muss Mike McDaniel mal zeigen, dass er das ist, für was ihn viele, wir auch gehalten haben. Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.
Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, es wird sehr lauflastig. Gerade, also, ich meine, die haben natürlich Jabril Peppers da hinten noch drin als Safety. Den sollte man nicht unterschätzen. Das auf keinen Fall. Gonzalez läuft aus dem hinterher, wo er letzte Saison vor seiner leider vor dieser Verletzung angefangen hat in der NFL. Ich kann mir vorstellen, dass einiges auch durch die Mitte geht. Ich meine, Tavai und unser alter Bekannter Raquan McMillan, die Linebacker der Patriots, ja, das ist jetzt, die sind bisher auch nicht so gut aufgefallen. Also die Patriots sind ja von vielen für das schlechteste Team der NFL gehalten worden. Ja, und dann haben sie am ersten Spieltag gewonnen und danach sah das jetzt die letzten zwei Spieltage wirklich nicht gut aus. Und die Dolphins müssen jetzt halt zusehen, dass sie mit etwas kreativerem Offensive Design, was ich Mike McDaniel durchaus zutraue, dann zeigen können, hey, wir können doch was. Und das als, man muss die Gegner kommen, wie sie kommen. Man muss die Gegner nehmen, wie sie kommen. Und was ich damit meine ist, ja, es ist kein starker Gegner, aber man muss diesen Gegner nehmen und sich daran aufbauen. Und nicht danach, es waren ja nur die Patriots. Es gibt nicht, das waren ja nur die. Ja, die Bengals haben gegen dieses Team verloren. Ja, und die Bengals starten immer schlecht, ja, bla, bla. Man kann immer Ausreden finden. Aber das ist für mich immer so von der Wand bis zur Tapete gedacht. Immer aber das. Aber die sind gar nicht so gut. Ja, das ist im Teamsport oder allgemein im Sport scheißegal. Ja, du ziehst dich daran hoch und dann läuft's weiter. Ja, wir haben uns letzte Saison auch an diesen positiven Sachen hochgezogen und weiter und weiter und weiter. Ja, wir haben die NFL inspiriert. Und dann muss man sich dann einfach Stück für Stück weiterentwickeln. Und dementsprechend ist das für mich auch kein Do-or-Die-Spiel, weil wenn wir verlieren, ja, dann können wir sagen, dass die Saison vermutlich vollkommen vorbei ist, was Playoff-Ambitionen angeht. Weil andere Teams einfach auch performen. Und wir eben nicht so performen. Und unser Schedule in der zweiten Saisonhälfte etwas schwieriger ist als jetzt die erste Hälfte. Das heißt, es ist sowieso schon hart. Ja, und dementsprechend, es gibt so viele Sachen, die man dann beachten muss und dann, oder beachten, beziehungsweise sich dann auch überlegen kann. Ja, es ist dann halt wieder eine Scheißsaison. Aber wir haben letzten beiden Jahre dann, natürlich haben wir den Playoffs Pech gehabt. Ja. Aber wir haben doch zwei Jahre mega was gesehen. Und wir sind eine sehr geschundene Fanbase, weil, ja, alle anderen Miami-based oder nicht Miami, sondern Miami-Area-based Teams im Professional Sports haben eine Trophy gewonnen. Ja, also die Miami, ich weiß nicht was, im Baseball? Also
die Marlins.
Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich hab das Foto gerade nicht vor Augen. Auf jeden Fall, die Heat, ja, okay. Und letzte Saison, richtig geil, die Florida Panthers, ja. Die nicht direkt in Miami sind, sondern in Fort Lauderdale. So, und seit die haben alle Titel gewonnen und wir haben noch nicht mal mehr ein Playoff-Spiel gewonnen. Das ist tough. Und ja, jedes Jahr macht es eigentlich noch absurder und schwerer und beschissener. Aber was bleibt uns denn übrig, zu versuchen, positiv in immer wieder nach vorne zu gucken? Weil ich halte nichts davon zu, oh ja, oh, die Dolphins wieder. Entschuldigung für diesen kleinen Rant gerade, aber ich finde auch dieses, oh, same old Jets. Alter, ey, wenn ich mir sowas erzählen würde, da würde ich hier nicht mehr einen Podcast machen. Ja, weil da würde ich ja sagen, ja, okay, wenn ich da eh nicht dran glaube, dass sich was ändert, okay, fine. Ja, aber ich sehe, dass bei den Dolphins was versucht wird. Ich hoffe, dass die Lobby von Chris Greer nicht mehr so groß ist, weil die war extrem groß, weil er sehr, sehr lange schon bei der Franchise ist. Da schauen wir dann aber weiter. So, entschuldigt den Rant in diese Preview zum Spiel gegen die Patriots. Aber manchmal muss man seinen Gefühlen auch ein bisschen freien Lauf lassen. So, jetzt geht es darum, ich lese euch mal so ein bisschen vor. Also, ich habe schon gesagt, die Patriots sind bei den Buchmachern ein Punkt Favorit. Wild. Hätte mir das, stell dir vor, Thilo, vor der Saison hätte dir das einer gesagt.
Mhm.
Was wären deine Gedanken gewesen?
Ich befürchte genau das, was eingetreten ist. Scheiße, Tour ist verletzt und die O-Line ist kacke.
Schade.
Ja.
Ich dachte, ich könnte dich da jetzt so reinbaiten, dass du sagst so, oh ja, der Rookie bei den Patriots ist eingeschlagen und scheiße.
Nee.
Ja, wieder. Nee. Gut, hast du schon geguckt, was das Over-Under ist? Oder willst du raten? Rate mal.
Ich rate. Das Over-Under ist, oh, das ist niedrig, 32.
Ja, ein bisschen höher. 36,5.
Da nehme ich safe das Under.
Es ist aber tatsächlich nicht das niedrigste Spiel an diesem Spieltag.
Oh, okay.
Raiders Broncos ist bei 36.
Hm, ja, okay. Ja.
Aber gut, es wird eine Defensivschlacht. Ich würde aber sagen, ja, was glaubst du? Wie geht's am Ende aus?
Richtig Ergebnis oder?
Nö, kannst auch Spread einfach.
Wir mit drei. Ja.
Boah, ich bin echt am Überlegen, ey. Aber ich gehe.
12-9, kein Touchdown, nur Field Goals.
Irgendwie sowas, ne? Ich glaube, wir mit zwei.
Ich habe Jason Sanders in zwei von meinen Sleeper-Ligen jetzt gedroppt als Kicker, weil ich die Schnauze voll hatte. Deswegen muss er jetzt Punkte machen, bin ich mir absolut sicher.
Boah, hast du das im Thursday Night Game gesehen?
Mhm.
Mit Kuh?
Mhm.
War das bitter, ey.
Mhm.
Ich konnte nicht einschlafen und dann guckst du mal kurz rein. Das war kurz vor dieser Situation. Dann bekommt er die Flagge und schießt doch wieder vorbei. Ha, bitter. Aber so ist das manchmal. Ich glaube, Dolphins gewinnen mit Zweien. So eine Safety wieder oder so, wie damals Cameron Wake. Das wäre cool. Ja, und ich gehe auch, also ich würde sagen 14, 16 oder so, dann bin ich immer noch beim Under, ne? Ja,
ja.
Ich gehe auch mit dem Under. Also mir fehlt die Kreativität. Ich hoffe, dass Mike McDaniel die Kreativität findet und dass er uns Lügen straft und gegen so ein Team Punkte auflegt und unsere Defense auf jeden Fall stabil hält. Wenn ihr Wünsche und Fragen habt, lasst sie uns hören. Ich will vielleicht schon mal anteasern, wenn ihr noch eine neue Rubrik haben wollt oder eine neue Podcast-Idee habt, könnt ihr die uns natürlich auch gerne droppen. Aus Gründen, ich meine, viele wissen es aus der Facebook-Gruppe schon, dass wir neue Leute suchen. Das haben sich schon ein paar Leute gemeldet. Das ist auf jeden Fall cool. Wir nehmen uns da ein bisschen Zeit noch, aber es geht tatsächlich nicht um meine Position, sondern um meine Person. Weil ich in Richtung Asien gehe und dann haben wir 6 Stunden Zeitverschiebung und dann wird's einfach schwierig. Ja, ich meine, natürlich können wir sagen 17 Uhr und 23 Uhr, aber das ist auch nicht immer möglich. Dementsprechend werde ich mir aber dann Sonderprojekte vermutlich nehmen oder halt keine Ahnung, irgendwas machen. Ihr könnt mir auf Twitter Fragen stellen und ich beantworte die Fragen im Podcast oder so. Schauen wir mal, was wir da so machen können. Aber wenn ihr da Wünsche habt oder so, haut sie einfach raus. Es kann sein, dass das regelmäßig kommt. Es kann sein, dass da irgendwie unregelmäßig was von mir kommt. Ich bin auch ab und zu noch wieder in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt. Also ich war ja sowieso immer schon viel unterwegs. Dementsprechend, ja, werdet ihr mich auch hier im regulären Drive immer noch wieder hören, aber deutlich seltener, als es jetzt die letzten fast 5,5 Jahre war. Auch krass, wenn man sich das so überlegt. Genau. Eine Sache jetzt noch zusätzlich, weil, ich hab's gesagt, die Folge der Trash Talk Patriots kommt jetzt im Anschluss. Triggerwarnung, weil es unter anderem vermutlich über Tour geht und ja, so die ein oder andere Sache diskutiert wird, wo, ja, also Triggerwarnung geht raus, wenn man sich zu sehr aufregt, kann man zwischendurch auf Stopp drücken, ist vollkommen okay, aber das hört ihr jetzt gleich. Thilo, gibt's noch etwas, was du sagen möchtest, was wir vergessen haben? Irgendetwas?
Nö. Ja. Alles gut, ich sitze auf gepackten Koffern, geht jetzt los.
Na, du guckst ja das London Game an, ne? Mhm. Nice. Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß.
Ja? Danke, danke.
Und allen, die in London sind. Also nicht nur Thilo, nein.
Der soll mir schreiben, ne? Da kann man immer irgendwo einen Pub finden. Also Twitter und dann geht's los.
So nämlich. Und ich glaube, Thilo verträgt auch 1-2 Bier.
Ja.
Ich glaube, da bin ich sehr, 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 sehr schlecht drin inzwischen. Aber dafür haben wir auch unsere Experten im Drive. Also, wenn ihr auch in London seid und denkt, hey, wäre doch mal cool, so face to face zu quatschen oder sich zumindest mal kurz zu treffen, ist immer ganz nice. Egal wer, Thilos DMs sind offen oder schreibt uns einfach im Drive-Account. Wir kriegen das dann hin, das zu vermitteln. So. Und damit bleibt mir jetzt nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Micho und den Trash Talk Patriots. Und folgt den übrigens auch auf Twitter und überall und abonniert ihr auf Spotify.
Hallo und herzlich willkommen zur 194. Ausgabe von Trash Talk Patriots. Heute am Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Und ja, wir präsentieren uns hier auch als Einheit. Auch wenn wir den Feind mit einem eigenen Lager haben heute bei der Folge. Grüße dich, Frank.
Bin ich jetzt schon der Feind?
Nein, du bist nicht der Feind.
Ach so, ich dachte, der Feind. Auch wenn wir den Feind dabei haben, grüß dich, Frank. Also das ist, hier geht's ja los. Nein, und ich würde natürlich auch niemals das Wort Feind in den Mund nehmen. Gerade in der jetzigen Zeit.
Liebevoll gemeint.
Wenn der ganze Nahe Osten explodiert und im supernahen Osten es weiterhin Krieg gibt. Also der sportliche Gegner, der uns trotzdem ans Herz gewachsen ist. Aber ich sage erstmal guten Morgen. Bin gerade aus dem Bett gefallen.
Ja, genau. Wir nehmen morgens in Anführungsstrichen um 10:30 auf. Der Frank hat noch viel vor sich. Brot backen, hast du gesagt.
Ich muss auch Brot backen und Wäsche aufhängen. Das sind die Aufgaben nach dem Dings.
Ja, und das Feind war natürlich liebevoll gemeint. Eigentlich ist es ein Leidender, der mit uns mitleidet und wir leiden mit ihm mit. Der Micho, grüß dich.
Ja, hallo. Herzlich willkommen in der Selbsthilfegruppe, das sage ich immer bei uns im Podcast. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich würde sagen, stell dich am besten einfach mal kurz vor und dann wissen wir mehr von dir.
Ja, mein Name ist Micho. Ich bin Teil des Dolphins Drives. Wen wundert's, wenn ihr gegen die Miami Dolphins spielt? Wir sind meines Wissens nach der einzige deutschsprachige Podcast über die Miami Dolphins. Sind auch schon seit ein paar Folgen dementsprechend dabei. Und man findet uns überall da, wo Spotify und sowas ist. Ich selber, also wir haben die Aufgaben bei uns so ein bisschen aufgeteilt. Natürlich kann jeder zu allem ein bisschen was sagen. Meine Spezialität ist tatsächlich mehr so, sind so Scheme- und Taktikgeschichten. Wir haben noch einen Spezialisten für Front Office, für Back Office und Cap und sowas dabei. Rico macht so einen Rundumschlag und ist eigentlich auch mehr mit so College. Also da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt.
So ein bisschen Mädchen für alles.
Mädchen für alles heißt so wegen alles, wo wir, was wir anderen nicht ganz so abdecken können. Da kümmert sich Rico drum.
Der Tausendsasser des Dolphins Drives.
Ungefähr ja, so. Genau.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wollen wir nicht lang drum rumreden, gehen wir direkt rein, würde ich sagen. Wir haben zwei News, was die Patriots betreffen, und wir haben eine, die betreffen mehr oder weniger die Dolphins. So als Übergang dann, dass wir ins Thema reinkommen. Wir fangen an mit David Andrews. David Andrews musste am letzten Sonntag gegen die 49ers raus. Schulterverletzung. Mittlerweile kam auch raus, er muss operiert werden, und Season Ending bedeutet das. Ja, Frank, herber Verlust für die eh schon gebeutelte O-Line, oder?
Ja, auf jeden Fall. David Andrews war jetzt mehr oder weniger ja der einzige Veteran, den wir auf dem Feld hatten. Und damit meine ich Patriots-Veteran, nicht alt an Jahren. Da haben wir noch den einen oder anderen, der damit rummischt. Ist vielleicht die größtmögliche Schwächung, auch wenn der Center, ich sag mal, weniger entscheidend sind, dass der Quarterback geschützt ist. Hört sich auch dumm an, ne? Weil natürlich, wenn in der Mitte keiner steht, ist der erste Zugriff frei. Aber da der Druck häufig über außen kommt oder die äußeren Gaps, brauchst du natürlich den Left Tackle als allererstes bei einem Rechtshänder, um seine Blindside zu protecten, wie jeder weiß. Und also da ist dann Center die am ehesten zu ersetzende Position. Auch wenn ich mich da auch weiter aus dem Fenster lehne. Dadurch, dass Jake Andrews schon vor der Saison raus war, also der eigentliche Backup, haben wir dann natürlich eine kleine Lücke. Und damit ist die Präsenz in der Kabine, Präsenz auf dem Platz und das Sportliche gemeint. Da sind wir jetzt ziemlich dünn in einer O-Line, die ja sowieso schon schwerst leidet und sich immer noch sucht. Und es hilft nicht beim Finden, dass David Andrews als einzig Sehender unter den Halbblinden jetzt auch noch weg ist.
Ja, du hast gerade angesprochen, die sich noch sucht. Wir haben jetzt in 4 Spielen 4 verschiedene Left Tackle als Starting Tackles benutzt. Und es ist ein Graus bisher, die O-Line zu sehen, leider. Wir haben es vor der Saison erwartet, dass es schwierig wird, aber dass es so schwierig wird und jetzt auch noch die Verletzungen schon in Woche 4 beziehungsweise Woche 5 dazukommen, ist schon, ja, sehr, sehr bescheiden, sage ich mal. Und eine Komponente, die noch dazukommt, ist, David Andrews ist natürlich auch Team-Captain. Ne? Er ist quasi der Captain der O-Line, er ist ein Team-Captain des ganzen Teams, ne, der Offense auch natürlich. Und dass diese Erfahrung wegfällt, das tut schon sehr weh. Ich muss sagen, Nick Leverett hat das ganz gut gemacht in nahezu dem ganzen Spiel gegen die 49ers, weil das war ja ziemlich am Anfang.
Ja. Also mich hat er jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also er hat nicht jeden Ball fallen lassen. Ne? Das stimmt schon. Aber jetzt, dass er da als Leistungsträger rausgegangen ist, würde ich jetzt auch nicht behaupten.
Nein, also, das habe ich ja nicht behauptet. Ist ja auch kein Center, ist eigentlich ein Guard. Ne? Ist eigentlich ein Guard, kommt ins kalte Wasser.
Kann jeder Guard-Center spielen, aber von daher mal gucken, wer es am Ende wird. Und wir sind da ja ziemlich flexibel immer. Ich sag mal, davor war es Stork, der einfach undrafted irgendwo aufgetaucht ist.
Andrews dann, auch übrigens.
Ja, also mit Andrews hat auch keiner gerechnet. Von daher mal gucken, wen wir da aus dem Hut zaubern. Ich persönlich fände halt die Cinderella-Story oder hätte die Cinderella-Story gut gefunden, wenn Jake Andrews von David Andrews übernehmen kann, was jetzt durch die Verletzung verhindert wird. Ne?
Announced von Frank.
Ja. Darauf wollte ich jetzt nicht zwingend hinaus, aber das wäre ein netter Nebeneffekt gewesen. Ne? Also ich wollte die Geschichte jetzt nicht immer wieder in den Raum schieben, aber das hätte so einen leicht attraktiven Nebengedanken gehabt.
Das stimmt.
Und Andrews an Andrews zu übergeben, alleine deshalb ist es ja schon ganz nett. Naja, wir gucken, wie es läuft. Wenn Not gegen Elend am Sonntag spielt, wen wir auf unserer Seite aufwarten lassen.
Genau. Kurz nochmal zu Leverett. Also ich fand es, wie gesagt, ordentlich. Es war auch die beste oder mit die beste Defense der Liga, gegen die wir gespielt haben. Von daher alles halb so wild. Und klar, du hast jetzt Stork genannt. David Andrews kam auch zu einer Zeit zu uns, wo wir halt auch den besten O-Line-Coach der Liga hatten, ne, mit Dante Scarnecchia. Hoffen wir einfach mal das Beste und blicken nach vorne. Ja, nach vorne blicken muss auch Ramondre Stevenson auf jeden Fall. Die Frage ist nur, kommt es jetzt ein bisschen zu spät für ihn, der Blick nach vorne, oder bekommt er nochmal die Chance als Starting Running Back bei den Patriots? Es gibt Gerüchte, dass die Patriots Officials, das Coaching-Team, überlegt, Antonio Gibson über Ramondre Stevenson zu starten. Frank, was glaubst du, passiert das oder ist es heiße Luft? Ja, zum Hintergrund kann man auch sagen, Ramondre Stevenson hat jetzt 4 Fumbles in Folge, in 4 Spielen.
Genau, davon aber glaube ich nur einen Fumble, den er wirklich Fumble Loss hat. Die anderen 2, 3 konnte er recovern, oder?
Wie viel? 2.
2, naja gut.
Die ersten beiden recovered. Da hatten wir auch gar keinen Turnover in den ersten beiden Spielen und jetzt
naja, 2
in Folge verloren.
Das, also für mich spielt es keine Rolle, ob wir mit Gibson oder mit Ramondre starten, weil es gibt immer mal wieder Drives und Situationen, wo der andere draufkommt oder wo jemand anders draufkommt. Das ist ja keine RB1-World mehr, wo du den, ich sag mal, 90% der Snaps durchpoundest, sondern da ist ein Wechsel drin und ob wir jetzt in Drive 1 mit Ramondre starten oder mit Gibson, spielt für mich persönlich keine Rolle. Wenn er jetzt einen kleinen Schritt zurück macht, beide sind sehr, sehr wichtig für unser Laufspiel und das werden sie auch zukünftig bleiben, solange wir nicht irgendwie einen ja, Starter noch verpflichten. Und das sehe ich nicht. Und von daher ist das ja nur eine Momentaufnahme und das wird sich wieder einspielen. In der Hoffnung, dass er das Butterpopcorn die nächsten Wochen weglässt, damit er die Flutschfinger nicht mehr hat. Und auch da können wir wieder die O-Line ins Licht stellen. Wenn ordentlich das Gap freigeräumt wurde, dann hat er auch nicht so viel Traffic, wo die ihm da draufhauen. Die waren auch teilweise ganz gut gemacht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er das Handtäschchen da immer weit vom Körper weg gehabt hat und das aus Versehen beim Laufen verloren hat, sondern das waren teilweise auch sehr stark gesetzte, wirklich fiese Hits. Ohne dass ich jetzt sagen wollte, Ramondre ist schuldfrei. Ne? Also man darf auch immer den zweiten Arm nehmen, um den Ball zu beschützen. Wenn man da durch schweren Verkehr läuft. Aber ja, all das zusammen macht die Gesamtsituation und ob sich Gibson jetzt da viel besser verhalten hätte, wenn er in der Situation gewesen wäre, weil er körperlich etwas weniger auf die Waage bringt, glaube ich, das sei mal dahingestellt. Also ich sehe das jetzt nicht, dass es ein Ramondre-Problem gibt, dass er eine Ballallergie entwickelt hat.
Stimme ich dir sogar komplett zu. Es werden beide gebraucht. Ne? Es werden beide gebraucht und wahrscheinlich werden sogar noch mehr gebraucht. Jermichael Hasty hat in den letzten Spielen auch ein paar Snaps bekommen. Also ich glaube, das kocht gerade so ein bisschen höher, als es eigentlich sein muss. Gut, ich habe gesagt, wir haben 2 News, die uns betreffen. Wir haben noch eine News, die die Dolphins betreffen und damit machen wir so einen kleinen Übergang. Jalen Phillips ist out for season, Knieverletzung. Micho, was kannst du uns beziehungsweise auch den anderen Dolphins-Fans darüber sagen?
Ja, das ist bitter. Also Jalen Phillips hatte ja letztes Jahr schon dementsprechend eine Verletzung mit Achillessehnenriss, die dazu geführt hat, dass er ja fast die halbe Saison verpasst hat. Und Jalen Phillips ist ein extrem talentierter Pass-Rusher. Das wäre jetzt Spekulation zu vermuten, ob die Verletzungen irgendwo zusammenhängen. Ich finde, er ist relativ schnell zurückgekommen und er war aber noch nicht auf dem Leistungsstand, den er vorher gehabt hatte. Nichtsdestotrotz ist unser Pass Rush stark gerupft. Wir hatten ja noch Bradley Chubb, der auch noch nicht wieder fit ist. Chop Robinson, unser First Round, unser Rookie, hat bisher auch noch nicht Production wirklich geliefert und dann geht's plötzlich um so alte Leute wie Calais Campbell oder Emmanuel Ogbah, die dann zurückkommen. Das heißt, ich würde sagen, dass unser Pass Rush durch die Verletzung mindestens eine Stufe niedriger war und vorher sowieso schon 2 Stufen unter seinem unter seinem Ceiling war. Von daher ist das eine bittere Geschichte. Verletzungen sind bei uns ja eh ein Thema. Man soll eine Saison nie abschenken, man weiß nie, was passiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich unser Titelfenster mittlerweile auch aufgrund der Verletzungen, aufgrund der Vertragssituationen einiger Spieler und so weiter tatsächlich als geschlossen ansehe.
Ja, ich würde sagen, das war jetzt so ziemlich das letzte Jahr. Ne? Vielleicht nächstes Jahr noch, aber mit den Verletzungen, wir kommen auch gleich auf Tua zu sprechen. Das ist schwierig, ne?
Ja, also ich vermute, dass letztes Jahr hatten wir unsere Chance. Wir können dann auch gleich gerne zur Tour gehen, aber Tatsache ist, dass wir Spieler haben, deren Verträge auslaufen. Und wir brauchen für Tour einen entsprechenden Supporting Cast. Der ist auf Dauer nicht zu halten. Und damit ist unser Fenster einfach zu. Man sieht es schon dieses Jahr. Vor allen Dingen, ich verstehe nicht, wie man sehenden Auges so in sein Unglück rennen kann. Denn ich glaube, so ziemlich jeder Experte und selbst wir Fans, wir nun weit davon weg sind, Experten genannt zu werden, haben gesagt, mit dieser O-Line, mit dem System und allem drum und dran, mit dieser O-Line werden wir ein Problem kriegen. Und immer wieder wurde von unserem Office gesagt, unserem Front Office gesagt, nee, die O-Line ist schon richtig gut, wir sind zufrieden damit. Frank hat gerade eben gesagt, ein Center könnte man leicht ersetzen, gerade Center, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich bei uns einen vernünftigen Center fordere, weil ich glaube, dass ein Center als Anker für die O-Line, gerade bei einem jungen Quarterback, extrem wichtig ist. Und das sind halt bei uns nur Schwachstellen. Die O-Line ist nicht existent. Ich würde sagen, sie war letztes Jahr irgendwo um Platz 25 rum, hat etwas besser performt wegen dem schnellen Release von Tua und dürfte dieses Jahr wirklich mit um den letzten Platz kämpfen. Hinzu kommt dann noch, dass so Spieler wie Terron Armstead, der mit Sicherheit ein outstanding Left Tackle ist, aber halt, der spielt maximal 50% der Saison. Den Rest der Zeit ist er verletzt.
Ja, du erwähnst gerade die O-Line mit Platz 32, beziehungsweise Favorit auf Platz 32 oder Kandidat auf Platz 32. Ich glaube, da können wir mitgehen. Also wir haben da, wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen, ziemlich einen Schwund. Wir haben eine krasse Rotation auf Left Tackle. Ja, das ist alles andere als gut. Ich würde sagen, kommen wir mal auf Tua zu sprechen. Ich habe die Behauptung aufgestellt, als das in der letzten Concussion war, wir sehen Tua 2026 nicht mehr in der NFL. Was würdest du dazu sagen, Micho?
Also grundsätzlich ist das möglich, nur wir haben uns ja auch mit Medizinern unterhalten. Wenn das so ist, hat das nichts mit der Concussion zu tun. Also weil, wie gesagt, ich habe es auch schon mal in unserem Podcast gesagt nach der Concussion, es ist halt so, jede Concussion, jede kann das Karriereende bedeuten. Solange eine Concussion ausgeheilt ist, ist eine zweite Concussion genauso gefährlich wie eine erste Concussion. Das heißt, von wegen, es ist keine Frage von der Menge von Concussions. Es gibt auch genug Spieler in der NFL, die mehr Concussions schon gehabt haben. Ich glaube, dass das nicht der Grund für Tua ist. Was Tua hat, er hat anscheinend, er reagiert auf Gehirnerschütterungen besonders empfindlich mit einer Nervenreaktion. Da möchte ich jetzt auch nicht spekulieren, woran das liegt oder woher das kommt. Das kann natürlich irgendwann dazu führen, dass solche Verletzungen schlimmer werden. Man ist bei Tua aufgrund des ganzen Medienhypes, der damals darum entstanden ist, natürlich sehr, sehr vorsichtig. Aber viel gravierender finde ich halt die Art und Weise, wie Tua ist. Tua ist ein maximal, in meinen Augen, maximal mittelmäßiger Quarterback, er hat gerade auf kurze Entfernungen eine Genauigkeit, die ist besser als die von fast jedem anderen Quarterback. Er hat einen extrem schnellen Release, aber er hat ein extremes Problem mit einem Pass-Rush, mit einem Gefühl für den Pass-Rush und er legt sich auf Pre-Snap auf die Würfe fest. Das heißt, er hat Probleme mit seinen Reads. Und das eine liegt das andere nicht unbedingt auf. Er braucht ein perfektes System um sich drumherum und dafür ist er schlicht und ergreifend zu teuer. Ich glaube, dass man ihn weiter in der NFL sehen wird, allein schon deswegen, weil er nicht tradable im Moment für uns ist. Und weil wahrscheinlich keiner was Adäquates gibt. Aber ich glaube nicht, dass Tua der Quarterback ist, mit dem man dauerhaft Erfolg haben wird. Und das hat keine medizinischen Gründe.
Ja, ich habe einfach mal aus Spaß geguckt, wie das jetzt ist, wenn man sagen würde, okay, er retired, beziehungsweise man tradet ihn. Ja, der Dead Cap ist ja gigantisch groß, das ist ja gar nicht möglich.
Ja, wir haben ihn ja gerade erst verlängert.
Genau, ihr habt ihn im Juli erst verlängert. Richtig, das habe ich dann auch gesehen. Ja, was ich so den Eindruck, wie ich den Eindruck habe von Tua, der hat Angst. Er hat einfach Angst, dass er überrannt wird und wirft den Ball dann lieber weg. Ne? Erster Read, direkt weg, bevor die Defender kommen.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass es Angst ist. Ich meine, die O-Line hilft ihm dabei natürlich auch nicht. Das System ist darauf ausgebaut, dass er den Ball schnell los wird. Und je länger ein Play dauert, desto schwieriger wird es für Tua, weil er wirklich dann das Problem hat, er sieht ja nicht, wo er hin muss. Ich glaube, Angst ist es nicht. Wenn er Angst hätte, würde er auch nicht zum Beispiel nicht selber laufen oder sowas. Aber ihm fehlt einfach dementsprechend das Feld, in der Kürze der Zeit die Entscheidung zu treffen. Und auch da gibt es bei uns heiße Diskussionen. Also da gibt es Leute, die das anders sehen. Aber ich sage immer so von wegen, oh, erster Read nicht da, vielleicht noch zweiter Read nicht direkt da. Dann den Ball zu Tyreek Hill, no matter what. Egal, ob der in Triple Coverage ist oder was auch immer, da werfe ich den Ball jetzt hin. So, und das geht durchaus öfter schief. Und da muss man halt, da müsste er dran arbeiten. Es ist natürlich so, jeder Quarterback kann einen Sprung machen. Aber ich glaube, an dem Punkt seiner Entwicklung sieht man, was Tua hat und oder was Tua ist. Und wenn man Tua eine gute O-Line zur Verfügung stellen würde, die Tua helfen würde, zwei Sekunden sind ja schon eine Menge, es würde wahrscheinlich eine halbe bis eine Sekunde länger würde Tua reichen, dass sich noch Plays mehr entwickeln können, dass die Coverage loser wird, dann kann er mit seiner hervorragenden Accuracy wirklich jeden Ball wieder anbringen. Aber diese Kombination, die funktioniert halt einfach nicht, weil Tua einfach nicht in der Lage ist, schnell genug, glaube ich, das Feld zu scannen.
Ja, um das Angstargument vielleicht mal zu unterstützen. Also Angst kommt ja in verschiedenen Stufen, ne? Es ist ja nicht so, dass als Stufe 1 immer die Panikattacke steht, wo man ohnmächtig zusammenbricht, ne? Von daher würde ich schon sagen, dass er häufiger mal ein kleines P in den Augen hat, wenn er den Druck kriegt. Ansonsten würde ich sagen, ja, er ist mittlerweile zu dumm, um schlaue Entscheidungen zu treffen. Von daher sehe ich die chronisch traumatische Enzephalopathie schon aus ihm strahlen. Und wie das enden kann, wissen wir als Patriots-Fans mit Aaron Hernandez schon. Ich hätte dem Herrn geraten, schon bei der letzten Verletzung aufzuhören. Denn Gehirnerschütterungen häufen sich schon an. Ich befürchte aber mittlerweile, dass er wirklich zu dumm ist, um das zu merken. Und dass aber er weiter spielt.
Muss ich ganz ehrlich sagen, also da sagen die Mediziner ganz klar was anderes.
Ne? Ja, also ne, zwei Mediziner, drei Meinungen, ne? Von daher, man muss nur die richtigen Sachen lesen, dann ist sein, also man findet ja immer was, was seine Meinung unterstützt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel, Aaron Hernandez nichts hatte.
Das habe ich nicht behauptet. Also ich will auch CTE gar nicht verharmlosen. Aber es ist halt nicht so, dass die sich aufbauen. Dann dürften 80% der Spieler wahrscheinlich in der NFL nicht mehr spielen. Tua hat jetzt insgesamt, ich meine, 3 Concussions gehabt in den Jahren seiner NFL.
Es kommt ja auch immer auf die Schwere an, ne?
Natürlich kommt auf die, aber die muss aushalten.
Moment, und vor allem auch auf die Diagnostizierten, ne? Denn wie du richtig sagst, ist es natürlich auch so, selbst wenn er in der NFL 3-mal pausiert hat, wegen sehr schwerer Gehirnerschütterungen, wird er in seiner Karriere mit Sicherheit schon 20 weitere gehabt haben, wo er nichts gemerkt hat und warum die Schwere jetzt so ausgeprägt ist. Natürlich gibt es Menschen, die anfälliger dafür sind oder so, aber es soll ja gar nicht in Medizinsprechstunde ausarten, ne? Nee. Aber ich glaube, wir sind einig, das wäre nicht gut, wenn der Junge weiterspielt. Und vor allem dieses im Hinterkopf. Man hat das ja damals bei Drew Bledsoe, unabhängig von seiner schweren Verletzung gegen die Jets, in dieser Doku, Entschuldigung, jetzt ja auch gehört, dass auch ohne, dass sich Drew Bledsoe verletzt hätte, wäre Brady wahrscheinlich als QB1 ausgegangen. Weil man gesehen hat, dass Drew Bledsoe über die Jahre die Hits eingesteckt hat und einfach nicht mehr bereit war, in diese schmerzende Situation reinzugehen. Und das ist diese Angst, die Nichols, glaube ich, auch angesprochen hat. Dass du halt weißt, diese Situation, die tut gleich richtig weh und ich gehe halt nicht 110% da rein, sondern nur 94%. Und wenn du das machst als NFL-Quarterback, dann bist du verloren. Ich glaube, wenn man, also jetzt, ohne dass ich Brady heroisieren will, den sehen will, ist, dass egal, was er eingesteckt hat, er immer wieder da drin geblieben ist in der Situation und als erstes den Ball anbringen wollen. Und das ist die Gefahr oder die Qualität, die ein Superstar braucht, dass er trotz des Wissens, dass es gleich schmerzhaft wird, sich nur auf den Ball konzentriert und nicht auf den Schmerz, der gleich kommt. Das ist ein, ich würde mal sagen, nicht unbedingt menschliches Verhalten. Das heißt, im besten Fall zeigt Tua Menschlichkeit, dass er sagt, ah, das will ich nicht, da gehe ich nicht hin. So wie ja 99,999% der Menschen reagieren würden in dieser Situation.
Also wie gesagt, über das Medizinische, ich glaube, da brauchen wir auch nicht groß drüber diskutieren. Das ist, der Football ist ein gefährlicher Sport. Da kann immer was passieren. Ja. Ich sehe die Angst bei Tua aber tatsächlich in der Beziehung nicht ausgeprägt. Ich sehe nicht, dass er quasi Angst hat, den Hit einzustecken oder sonst irgendwas. Ich sehe einfach, dass er zu langsam ist in seinen Entscheidungen, um die Hits zu vermeiden. Das war er schon immer. Aber er vermeidet, es ist nicht Angst. Das würde ich tatsächlich nicht unterschreiben. Und ich bin kein Tua-Fan, das muss ich dazu sagen. Aber das sehe ich tatsächlich anders.
Okay.
Also er sieht den Pass-Rush. Er kann jetzt nicht in der Pocket navigieren groß oder so. Das ist tatsächlich nicht seine Stärke. Er hat dann keine Zeit, um sich das Play entwickeln zu lassen. Und vor allem braucht er die Zeit, um das Feld in Ruhe zu scannen. Und dann schlägt's ein. Punkt. Und es ist ja nicht so, dass er dann da steht und den Ball festhält und sagt, um Gottes Willen, Hilfe, ich bekomme jetzt den Hit. Sondern er schafft es halt einfach nicht rechtzeitig. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, wenn man Angst hätte. Aber wie gesagt, das sehe ich bei Tua selber nicht. Wobei Tua, ja, wie gesagt, er wird ja jetzt auch nicht spielen. Und in der Beziehung sieht man zumindest, was man an Tua hat. Denn trotz seiner Schwächen ist Tua immer noch besser als das, was im Moment auf dem Platz bei uns steht.
Darauf wollte ich auch gleich noch hinaus. Aber erstmal, ich glaube, wir sind uns einig, wir wünschen Tua nur das Beste, egal ob man mag oder ja, nicht mag, ob man jetzt Dolphins-Fan ist, Patriots-Fan oder ich schweife ein bisschen ab, Jets-Fan oder sonst irgendwas. Und hoffen wir mal, dass er die beste Entscheidung für sich selbst trifft in der Zukunft. Ja, QB1 raus, QB2, Skylar Thompson. Machen wir es kurz, der ist es einfach nicht, oder?
Nee, also, nein.
Gut, das reicht schon.
Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich meine, was erwartet man von einem 7. Runden-Pick? Er hat sein Bestes getan. Gibt immer wieder Fans, die sagen, ja, aber er hat die Bills in einem Playoff-Spiel am Rande einer Niederlage gehabt. Ja, das lag aber nicht an Skylar Thompson, das lag am Steam.
So. Ja, ja. Na, es gibt aber auch in Runde 6 oder Runde 7 gute Quarterbacks, ne, Frank?
Gibt es schon mal, aber das ist halt seltener.
Tom Brady wollte ich damit ansprechen.
Ja.
Gut. Next Man Up, QB3. Ich habe damals schon gesagt, als Tua raus war und ihr Tyler Huntley fürs Practice Squad verpflichtet habt, Tyler Huntley ist besser als Skylar Thompson. Aber natürlich nicht so gut wie Tua, das ist klar. Welche Erwartungen hast du, Micho, an Tyler Huntley und wie hat dir das letzte Spiel so gefallen?
Zwei schwierige Fragen.
Beziehungsweise also, nicht das Spiel, sondern eher die Leistung von Huntley selbst. Nicht das Spiel.
Ja, also von Tyler Huntley erwarte ich mir eigentlich, dass er eine andere Komponente ins Spiel reinbringt. Nämlich, dass er ist ja nun mal so eher so der Typ Running Quarterback, dass er damit eventuell Lanes öffnen kann oder sowas, die es vorher nicht gab. Aber auch da fehlt die O-Line zu, dass er vielleicht mit seiner Athletik das Ganze ein bisschen ausgleichen kann. Das habe ich beim letzten Mal noch nicht gesehen. Ich will aber nicht zu sehr den Stab über ihn brechen und sagen von wegen, Tyler Huntley ist total beschissen. Weil tatsächlich lagen die Probleme ja auch noch woanders. Und er hatte eine kurze Vorbereitung. Es war auf jeden Fall nicht die Offenbarung, was wir gesehen haben. Egal wie es weitergeht, das muss besser werden. Wir hoffen ja, dass Tua dann zumindest zurückkommt. Nichtsdestotrotz, auch die Leistung von Tyler Huntley war nicht unbedingt NFL-würdig.
Gut, man muss auch dazu sagen, er ist ins kalte Wasser geworfen worden. Ja, er war eben vor der Saison quasi noch Backup von Lamar Jackson in einem System, wo er eigentlich besser reinpasst als bei den Dolphins.
Ja, ich glaube, man muss ihm eine Chance geben und vielleicht sieht es in 3 Wochen anders aus. Vielleicht sind 3 Wochen nach Tua zurück, das weiß keiner.
Ja, genau. Ja. Also offiziell ist er, glaube ich, LA wären noch 2 Wochen, werden wir dann sehen. Ich habe auch schon mal gehört, das ist ja immer die Frage, wie weit das stimmt, dass Tua medizinisch bereits geklärt werde und wieder trainieren dürfte, aber er steht halt auf IR und kann auf jeden Fall vor Ablauf der 2 Wochen definitiv nicht zurückkommen.
Habe ich auch gelesen, tatsächlich. Ja, aber die Regeln sind halt eindeutig, wer
Woche 8 dürfte
wieder auf IR, genau, wer auf IR ist, ist 4 Wochen raus. Das wär aber dann länger dann als 4 Wochen, ne? Woche 8.
Das Spiel Woche 8, man darf ja nach der 7. Woche wieder trainieren, offiziell, und dann an Woche 8 am Spiel teilnehmen.
Okay.
Ne? Es ist ja nicht so, dass er nach Woche 8 kommt, sondern zu Woche 8 mit der Vorbereitung.
Okay. Er ist ja auch nicht direkt nach seiner Concussion auf IR gesetzt worden, sondern es hat auch noch eine Weile gedauert. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Also es war nicht so, dass aus dem Spiel raus oder demselben Abend noch auf IR gesetzt wurde, sondern man hat erstmal in Ruhe geguckt.
Ja gut, klar, andere Spieler kommen eine Woche später zurück, ne? Das ist ganz klar, spätestens 2 Wochen. Frank, ich habe eine Frage an dich. Es sind 4 Wochen rum. Wir haben 2 gute Spiele von Preset gesehen. Wir haben 2 schwierige Spiele von Preset gesehen. Wie ist deine Meinung? Würdest du weiterhin ganz normal, ganz unaufgeregt mit Jacoby Preset gehen oder würdest du Drake May immer mal eine Chance geben? Oder würdest du sagen, nein, ruhig Blut, wir machen das wie damals Mahomes bei den Chiefs oder Jordan Love jetzt bei den Packers, der bleibt erstmal schön sitzen und guckt sich das an und wir werden ihn nicht verbrauchen.
Ja, da fragst du ja einen richtigen. ich wollte sagen, meine Meinung hat sich ja nicht geändert. Also
hätte ja sein können.
Es kommt ja nicht drauf an, wie Brissett spielt. Es geht ja nicht darum, dass wenn Brissett ein schlechtes Spiel macht, dass wir Drake May reinlassen. Es geht darum, dass wir Drake May beschützen und deswegen will ich ihn weiterhin im ersten Jahr nicht auf dem Feld sehen. Und unsere O-Line tut alles dafür, dass das auch verhindert wird. Wir haben das ja in der Vorberichterstattung, also zur Saison, erwähnt, dass die O-Line-Leistung Brissett den Job gewonnen hat, dass er vielleicht sonst, oder dass die Patriots wahnsinnig genug gewesen wären, ihn in Woche 1 vielleicht sogar reinzuwerfen, weil er die Ansätze zeigt. Aber Das Green Bay-Modell ist immer noch die Blaupause für die NFL, womit man lernen muss, dass egal wie talentiert der Quarterback ist, dass er am meisten lernt, wenn er sitzt. Und dass er erst frühestens in seinem zweiten, eher in seinem dritten Jahr ans Ruder soll. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum es im College ein Redshirt hier gibt. Weil man sich daran gewöhnen muss. Und nur weil der jetzt 4 Jahre älter ist im Schnitt, heißt das ja nicht, dass Gewöhnungsphasen weg sind. Wenn ich auf ein anderes Niveau mich einarbeite, dann brauche ich dafür Zeit. Und da kann man sehen, also ich sehe da gerade Sam Darnold bei den Vikings, der so gesehen IC Ghost krachend bei den Jets gescheitert ist. Ich sehe Geno Smith bei den Seahawks, der krachend bei den Jets gescheitert ist. Also eigentlich sind die Jets die Franchise, die man angucken muss, wie man mit Quarterbacks nicht umgeht. Und das meine ich nicht böse den Jets gegenüber, sondern einfach nur, wenn man zu früh zu viel Druck drauf macht, dann funktioniert das nicht. Und dass das alles gute Spieler sind, das steht außer Frage, sonst würden die nicht so hoch gedraftet werden. Man draftet da ja nicht Vollpflaumen. Aber all das habe ich schon in vorherigen Podcasts gesagt und deswegen halte ich mich ein bisschen zurück und sage nur, ich bin nicht enttäuscht von Brissett. Er macht das, wofür er bezahlt wird und er ist auch genau das Produkt seiner O-Line, seiner Receiver. Und genau da liegt weiterhin unser Problem. Wir haben keine O-Line, die ihn beschützen kann und wir haben keine Receiver, die Separation kreieren, wo er hinwerfen kann. Und dann ist der Quarterback die ärmste Sau auf dem Platz. Bei dem es dann manchmal auch richtig reinscheppert. Und da hat er schon einige kassiert, die nicht auf sein Konto gingen.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich wollte einfach nur mal kurz mal nachhaken, ob sich an deiner Sicht was geändert hat, ob es gleich geblieben ist. Und
als ob ich umfallen würde. Ich glaube, ich spinne.
Du sitzt ja auch gerade.
Aber sind Rollen runter. Ich kann wegrutschen.
Ach so, ja. Okay. Okay, also hat sich nichts geändert da an deiner Meinung, an meiner übrigens auch nicht. Ich würde ihn so gerne sehen, aber hinter der O-Line, ja, das bringt nichts, wenn er sich irgendwas reißt oder bricht oder sonst irgendwas. Und dann nicht.
Also womit ich kein Problem habe, ist, wenn kurz vor Schluss oder sonst was noch 6 Minuten auf der Uhr, der Gegner schickt seine zweite Garde, um seine Starter zu schonen und man sagt, komm, wir geben ihm mal ein paar Snaps, damit er ja die Live-Luft schnuppern kann, um die Atmosphäre mitzukriegen. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Also das kann man gerne machen. Aber dass er als Starter aufs Feld geführt hat, ich habe ja vor der Saison mal gesagt, wenn alle Stricke reißen und es wirklich super läuft, dann kann ich mir vorstellen, dass man so gesehen nach London darüber nachdenkt. Davon bin ich weit weg und ich kenne eigentlich auch keinen Beatwriter oder Berichterstatter über die Patriots, die mittlerweile noch fordern, dass Drake May aufs Feld soll, sondern eigentlich ist der einstimmige Singsang, dass man Drake May keinen Gefallen damit tut, wenn man ihn in dieser Situation starten lässt.
Und von Woche zu Woche wird es auch unwahrscheinlich, ja, mit den ganzen Verletzungen und dem ganzen Struggle. Apropos Verletzungen, ich würde kurz noch mal auf die Injuries eingehen. Wir hatten jetzt am Mittwoch, also gestern, vier Spieler, die nicht trainiert haben. Das sind zum einen Kyle Dagger, der auch raus musste am Sonntag gegen die 49ers. Jabril Peppers musste auch kurzzeitig raus, kam dann nochmal zurück. KJ Osborne hat auch nicht trainiert und Caden Wallace auch nicht, der in Woche 3, glaube ich, unser Left Tackle war. Also gerade Dagger und Peppers wären meiner Meinung nach ganz, ganz krasse Ausfälle, falls sie am Sonntag nicht spielen sollten, weil uns einfach diese komplette Mittelachse weggebrochen ist im Laufe der ersten 4 Wochen. Ja, Micho, bei euch sind es Terron Armstead und Kyle oder Kendall Fuller, ich weiß gerade gar nicht, wie der Vorname ist, beide mit Concussion Kendall raus, ne? Im letzten Spiel oder im vorletzten Spiel, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Auch herbe Ausfälle für euch.
Ja, also Terron Armstead sowieso, wir hatten ja schon über unsere O-Line gesprochen. Das macht die O-Line definitiv nicht besser. Defensiv glaube ich, dass wir Kendall Fuller eher auffangen können, weil wir in unserer Secondary auch in der Tiefe vergleichsweise gut besetzt sind. Gerade gegen euch, da will ich jetzt nicht despektierlich sein, aber ihr habt jetzt nicht unbedingt die super, super Wide Receiver oder sowas, wo ich mir in der Secondary die riesen Sorgen mache.
Sprich doch Deutsch mit uns, diesen Arsch.
Ja, also die Wide Receiver bei euch, da mache ich wirklich keine Angst und ich glaube, dass wir es tatsächlich so ein bisschen aufheben können. Aber Terron Armstead ist, und das wussten wir schon vor der Saison, dass er öfters ausfallen wird und wenn er ausfallen wird, sinkt die O-Line von Platz 31 auf Platz 38 der Liga, so nach dem Motto. Also ich glaube, dass College O-Lines deutlich besser sind als er, als unsere O-Line ohne ihn.
Okay, dann machen wir gleich einen fließenden Übergang und ich würde auch gleich dir weiterhin das Wort geben, Micho. Die Key Matchups, wo siehst du die am Sonntag zwischen bei dem Spiel zwischen unseren beiden Teams?
Ja, also ihr habt zwei ehemalige Dolphins-Spieler, da weiß ich jetzt gar nicht, wie sehr die bei euch wirklich spielen. Nämlich Devin Godshaw, spielt er bei euch regelmäßig?
Ja.
Ja.
Und ihr habt doch ehemalige Patriots-Spieler. Das ist immer so ein Ding bei uns im Franchise.
Ich weiß auch nicht, warum bei uns. Aber ich habe Devin Godshaw immer sehr gerne gemocht und wir haben eine große Schwäche in der Interior-O-Line. Und ich glaube, dass Devin Godshaw einer ist, der halt ordentlich Druck machen kann auf unsere Interior-O-Line. Da sehe ich schon mal Matchup Nummer 1. Das geht auch in meinen Augen tatsächlich an euch. Ein anderer Spieler, der über die Mitte kommen könnte, defensiv wäre halt eben auch ein ehemaliger Spieler bei uns mit Blackwin McMillan. Auch er könnte dementsprechend da uns Probleme machen. Also grundsätzlich, eure Front 7 gegen unsere O-Line ist das Key-Match Nummer 1. Wenn wir da halt nicht standhalten können, glaube ich, dass wir offensiv mithalten. Ich glaube, unsere Right Receiver sind jetzt nicht schlecht, auch wenn sie im letzten Spiel grottenschlecht gespielt haben. Und außer Christian Gonzalez sehe ich jetzt in eurem Backfield keine Spieler, die tatsächlich mit Hill und mit Waddle dementsprechend mithalten können. Auch da hoffe ich von wegen, dass wir da dementsprechend, also das wird das zweite Key-Matchup einfach sein. Können wir wir werden nicht keine Tiefen oder nicht viele tiefe Shots nehmen. Können wir an der Nies, oder könnt ihr verhindern, dass wir an der Nies Räume kreieren, sodass ungefährdet Pässe ankommen können? Und da sehe ich uns tatsächlich wiederum besser. Und ich will jetzt nicht sagen, das wird ein High-Scoring-Game oder sowas. Das glaube ich auch nicht. Aber in der heutigen NFL muss man ja leider sagen, wenn es heißt Offense gegen Defense, dann setzt man eigentlich immer mehr auf die Offense. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich noch ein bisschen potenter sind, dass wir da noch das Glück haben. Mehr als von Spielern oder von einzelnen Matchups hängt tatsächlich von unserem Headcoach Mike McDaniel ab, ob er dementsprechend schafft, ein entsprechendes Scheme zu etablieren, mit dem Tyler Huntley dann zurechtkommt.
Ja, Frank, wie siehst du's? Wie siehst du das, den Vergleich zwischen unserer Front Seven und der O-Line der Dolphins, aber auch andersrum, ne? Weil unsere O-Line ja nicht wirklich besser ist.
Genau, aber also ich sag mal, Micho tut ja alles, um seine O-Line auf Platz 38 zu ranken. ich sag mal, unsere Defense ist eine Top-10-Defense. Und da sollte das Ergebnis mehr oder weniger klar sein. Ich glaube, dass Tyler Huntley weiterhin als Fremdkörper rumlaufen wird und eben nicht erkennen kann, wo die freien Receiver stehen. Von daher ist es eigentlich egal, ob wir sie decken oder nicht. Wir werden beide Run First spielen, glaube ich. Und von daher wird das Team mit dem besseren Run Stop gewinnen. Der Rest ist mehr oder weniger aus meiner Sicht ein bisschen ausgeglichen. Mit Tour und ein bisschen mehr Gesundheit würde ich sagen, dass die Dolphins, die ich mehr oder weniger im Kampf um Platz 1 gesehen habe mit den Jets vor der Saison, aber das steht und fällt mit einem Elite-Quarterback oder mit einem etablierten NFL-Quarterback und den sehe ich bei den Finns nicht. Von daher wird es ja mein prognostiziertes Spiel Not gegen Elend. Und das ist offen wie das Hornberger Schießen. Ich sage, einen von beiden Teams gewinnt 17-14. Und wer das sein wird, kann ich nicht voraussagen. Ich hoffe auf die Patriots und sage, wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich bin mit unserem einen Sieg sehr glücklich.
Ja, aber deinen Tipp musst du nachher noch abgeben, ne? Das ist klar. Du hast noch so 10 Minuten Zeit, würde ich sagen.
Sehr gut.
Kannst du noch mal würfeln oder so. Ich muss sagen, nachdem ich das jetzt von Micho gehört habe, glaube ich, dass das Spiel quasi mit unserem Pass Rush beziehungsweise mit der O-Line, mit dem Halt der O-Line der Dolphins zusammenhängt oder entschieden wird. Wenn wir Druck auf Tyler Huntley bekommen und er vielleicht sogar nicht selbst laufen kann oder auch ja beim Werfen behindert wird oder gehindert wird, nicht behindert, dann haben wir, glaube ich, da tatsächlich eine Chance, dass wir erst gar nicht in diese 1-1-Duelle mit Tyreek Hill und Jalen Waddle rein müssen. Wenn das nicht gelingt, wenn wir nicht zum Quarterback kommen, dann wird's schwer. Dann wird's richtig schwer. Und dann weiß ich tatsächlich auch nicht, was ich tippen soll. Ich bin in die Folge reingegangen mit einem ganz anderen Tipp als den ich gleich sagen werde. Aber wir kommen vorher noch zu einer anderen Kategorie und die heißt Pick a Player. Das heißt, man darf einen Spieler des gegnerischen Teams picken für das eigene. Und da hat traditionell der Gast das erste Wort. Micho, du darfst jetzt einen Spieler von den Patriots für deine Dolphins picken.
Ja, normalerweise gehe ich bei sowas immer auf O-Line, aber sehe ich bei euch tatsächlich auch nicht viel. Wenn ich auf die defensive Seite gehe, habe ich tatsächlich mehrere Spieler zur Auswahl. Aber angesichts unserer Verletzungsgeschichte, angesichts der ganzen Geschichte, Joshua Uche. Das wäre, glaube ich, der Spieler, den ich dann dementsprechend holen würde. Relativ jung, kann unseren Pass Rush verstärken, der im Moment tatsächlich ordentlich auf dem Boden liegt. Auch langfristig bringt die Erfahrung mit, hat in der NFL schon bewiesen, dass er produziert wird. Ich finde ihn eigentlich sogar außerhalb der AFC East zumindest stark unterschätzt. Ja, das wäre mein Pick.
Bin ich ehrlich gesagt überrascht, weil die meisten sagen, ja, entweder Christian Gonzalez oder Christian Barmore.
Ja, aber wir sind sowohl auf Defensive Tackle als auch in unserem Backfield vergleichsweise gut aufgestellt. Und genau. Von daher wäre das dann die nächste Wahl tatsächlich.
Ja, es macht ja auch immer nur Sinn, dass der Spieler halt auch ins eigene System reinpasst. Und wenn du schon gut besetzt bist, klar.
Ich würde aber gern noch eine Honorable Mention einwerfen, denn eins muss ich ganz klar sagen, das passt mir gar nicht. Gerne. Ich glaube, in ein paar Jahren wird es Drake May sein, den ich wähle, weil ich halte Drake May, habe ich lieber gemocht, besser vielleicht nicht, aber lieber gemocht als zum Beispiel Caleb Williams. Das war für mich der Quarterback, den ich zuerst im letzten Draft gepickt hatte. Und das fand ich schon ein bisschen schade, dass ihr den geholt habt.
Ich nicht. Ich fand es nicht schade. Frank, wen würdest du von den Dolphins picken?
Boah, schwierig. Also ich glaube, ich würde Jalen Waddle nehmen.
Über Tyreek Hill?
Auf jeden Fall. Tyreek Hill ist nicht nur Lockerroom-Cancer, der ist Franchise-Cancer. Wenn die den anschleppen, ja, mit der Schubkarre barfuß über Scherben wieder wegfahren, den würde ich nicht geschenkt haben wollen. Okay. Und damit meine ich überhaupt nicht seine sportliche Qualität oder sonst wie. Aber ja, allein schon das dusselige Gehabe mit den Handschellenjubel und sonst wie, wenn einem sowas passiert ist, merkt man, dass der Junge auch schwer mit CTE beschäftigt ist. Also abartiger Typ. Das ist ähnlich wie Juju Smith-Schuster, den ich ja dann auch kurz gut finden musste, als er bei uns im Roster auftauchte und ich eigentlich fast froh war, dass er gescheitert ist. Würde ich Tyreek Hill, dessen Schnelligkeit unbestritten ist oder sonst wie, das ist aber genauso wie ich, also Patrick Mahomes nicht mag als Spieler, einfach nur von seiner ganzen Art her, ist Tyreek Hill in dieser Range und deswegen würde ich ihn niemals für uns haben wollen. Und deswegen würde ich jetzt einfach mit der logischen Wahl dahinter anfangen, weil in der O-Line gibt's nichts zu holen. Receiver sind auf jeden Fall Waddle und Hill klar besser als jeden, den wir im Kader haben. Und von daher würde ich Waddle nehmen, weil er jünger ist, weil er vielleicht formbarer ist als ein alternder Tyreek Hill. Deswegen. Aber wie hast du es gesagt, Honorable Mention, dann immer Baxton Berrios, ne? Ist er überhaupt noch bei euch, ja, ne?
Der ist noch da, ja.
Der ist noch bei uns.
Ja. Ich wollte gerade sagen,
einige sagen leider.
Kannst auch Jonnu Smith nennen.
Nein, das ist aber, ne, den fand ich immer, dem haben wir zu wenig Chancen bei uns gegeben. Von daher wäre das so mehr als Maskottchentyp, würde ich den wählen.
Ja, Micho, wie stehst denn du zu den Anschuldigungen von Frank gegenüber Tyreek Hill?
Also ich glaube, dass Tyreek Hill, was die Außendarstellung angeht, schwierig ist. Ich fand das so schön hier, David von der Bills Mafia, der meinte so von wegen alle 800 Yards ein Kind. Das ist so eine Geschichte bei Tyreek Hill. Sportlich brauchen wir, glaube ich, nicht darüber reden, dass er einer der besten Receiver der Liga ist. Wir haben auch darüber diskutiert, wie zum Beispiel die Sache geschehen ist auf dem mit der Verhaftung beziehungsweise was da genau passiert ist, auch da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Menschlich finde ich ihn schwierig, dass er Lockerroom-Cancer ist, kann ich so nicht behaupten. Im Gegenteil, was man so mitbekommt, im Gegenteil ist er sogar ein richtiger Lockerroom-Guy. Ja, halt eine extrovertierte Person, wie es viele in der NFL gibt. Das kann man mögen, muss man nicht mögen. Das mag ich auch nicht, überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich finde diesen extrovertierten Jubel auch nicht gut. Ich bin auch der Meinung gewesen, dass er zu der Situation, wo er nun mal rücksichtslos gefahren ist, lieber die Klappe hätte halten sollen. Auf der anderen Seite, und das stimmt auch, hat die Polizei da ja maßlos überreagiert mit der Geschichte, die da passiert ist. Wie gesagt, man kann durchaus sagen, nee, ich kann ihn aufgrund der Vorkommnisse, die es in seinem Leben gab, nicht leiden. Ich mag ihn aufgrund des der Extrovertiertheit nicht, aber Lockerroom-Kanzler, das kann ich tatsächlich nicht unterschreiben. Also das haben wir weniger, das Problem.
Okay, sehr gut. Ich tue mir ganz schwer. Ich bin eigentlich in die Folge reingegangen und habe gesagt, wir holen uns einen O-Line-Guy, so wie du auch, Micho. Ich dachte vielleicht Eichenberg oder so. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung.
Oh nee, wow. Tut's euch nicht an.
Ja, okay, dann machen wir das auch nicht.
Also ich sag mal so, wen ihr euch holen könntet, tatsächlich, ja, und abends will man ja nicht, ist ein Spieler, der ansatzweise ein bisschen besser geworden ist. Er ist kein First-Rounder, wir haben ihn damals in der ersten Runde geholt, wäre Austin Jackson als Right-Tackle.
Ja, ja.
Das kann man machen. Ich traue dem Braten aber wirklich nicht so ganz.
Ja. Okay, ganz unpopulär, ich gehe mit Jalen Waddle. Ich würde natürlich auch Tyreek Hill nehmen, aber Jalen Waddle ist, glaube ich, 5 oder 6 Jahre jünger. Dementsprechend wäre das meine Wahl. Jalen Phillips wäre auch ganz oben auf meinem Board, aber die Verletzungshistorie, die ist leider eine Red Flag und dementsprechend machen wir das nicht. Gut, wir sind fast durch. Wir kommen jetzt noch zu den Tipps. Und auch da, lieber Micho, hast du den Vorrang und darfst zuerst, wenn du willst, zuerst tippen. Ansonsten mache ich es auch gerne.
Zu den Tipps meinst du, ne?
Genau. Einfach der Spieltag-Tipp. Wie geht's aus?
Das ist tatsächlich eine schwere Situation. Ich meine, ihr seid mit einem Punkt Favorit. Das passiert, glaube ich, euch auch selten.
Du tust alles dafür, dass wir Favorit sind.
Und mein Verstand sagt tatsächlich, das Spiel, ihr werdet das irgendwie, also ich glaube gar nicht mal, dass es so eng wird. Ich glaube, dass es ein Low-Scoring-Game wird und dass ein der beiden Teams mit, ich sag mal, 10 Punkten Unterschied gewinnt. Das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Mein Verstand sagt, dass ihr gewinnt, aber mein Herz sagt von wegen, dass Mike McDaniel tatsächlich das, was er vorher schon bewiesen hat, zeigt, dass er es kann, nämlich ein hervorragendes Scheme aus dem Hut zaubern, in dem auch ein Tyler Huntley glänzen kann. Und deswegen werden wir es sein, die gewinnen mit 10 Punkten.
Ja, hau raus. Also jetzt sagen, Ergebnis.
Sagen wir tatsächlich 10-20.
Okay, Frank, du bist dran.
Ich habe ja schon gesagt, dass das Spiel 17-14 ausgeht.
Ja, jetzt musst du dir aber entscheiden.
Jetzt muss ich nur noch sagen, für wen, ne?
Genau, ich habe schon 17-14 notiert.
Ja, es wird schwierig, aber da lasse ich mal mein Patriots-Herz gewinnen und sage, wir holen den zweiten Sieg der Saison und bringen das Ding mit 17-14 nach Hause.
Ja, da gehe ich mit. Ich schlage in eine ähnliche Kerbe. Ich sage auch, die Patriots gewinnen. Ich habe mir ein 19-15 aufgeschrieben. Und damit sind wir eigentlich schon durch. Ich sag bewusst eigentlich, denn wir haben noch ein kleines Goodie zum Feiertag heute. Und da würde ich dem Frank das Wort geben, weil der Frank, der hat euch, uns und euch dieses Goodie in München besorgt.
Genau, wir haben es ja über Social Media schon mal gestreut. Jared Green hat ein Hashtag Trash Talk Patriots Autogramm erstellt in München bei der Watch Party gegen die Seahawks. Und das neben ein paar kleinen Utensilien, die es dort für den Fan gab, so ein Paket zusammenstellen. Ich mache da heute nochmal ein mehr oder weniger anregendes Foto von, was es alles gibt, und dann streuen wir das über Social Media. Und du, Nichols, hast eine Idee, wer gewinnen soll?
Ja, ich.
Du?
Nein,
ich soll Erfahrung, gewinnen. Lebensjahren.
Nein, wir machen das so, wir bringen ja natürlich zu jeder Folge auch einen Insta-Post, und unter diesem Insta-Post müssen die Teilnehmer schreiben, wie viele Total Yards die Patriots gegen die Dolphins am Ende haben werden. Patriots dürfen 2 Zahlen aufschreiben, das ist der Goodie der Patriots. Alles andere.
Jetzt wieder
alles
ganz deutlich. Ich habe nämlich auch als Patriots verstanden. Patriots. Der Unterschied zwischen Patreons und genau. Patriots. Jetzt haben wir den Dings nicht dabei. Wie heißt denn der?
Marcel heißt der.
Marcel heißt der.
Ja.
Da war doch dein Name weg.
Der liegt noch im Bett. Marcel. Ja, Patreon ist eine Plattform. Patreon ist eine Plattform, wo Fans uns unterstützen können und einen kleinen Obolus dalassen können, damit wir, damit wir unsere Machenschaften finanzieren können im Sinne von Fantasy Football und Co. Genau.
Nicht nur Fantasy. Also jetzt, Co, das wäre schade. Dann würde ich davon abraten. Und Co. Nein, also wer uns für unsere Arbeit unterstützen will, in irgendeiner Art und Weise, finanzieller Art, wir nehmen Schilling, Dollar und alle anderen Währungen, wobei Schilling ja gar keine Währung mehr ist, sondern eine Ex-Währung. Aber da kann man uns unterstützen. Und deswegen war es mir wichtig, der Unterschied zwischen Patreons und Patriots. Also Patriots-Fans sind ja die meisten, die da drunter kommentieren werden. Natürlich ist auch jeder Dolphins-Fan eingeladen, mitzuspielen, wenn er schon immer mal ein Jarvis Green Autogramm haben wollte. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht so ist. Selbst die dürften als Patreon uns unterstützen, wenn das hier, wenn sie glauben, dass das die geilste Scheiße seit geschnitten Brot ist. Also der Erfindung dieses. Ja, damit sind wir, glaube ich, grob durch.
Genau, also wie gesagt, Post der Folge, einfach drunter schreiben, wie viele Yards die Patriots total haben werden gegen die Dolphins. Teilnahmeschluss ist 19 Uhr am Sonntag natürlich. Und Patreons haben natürlich ein doppeltes Teilnahmerecht, sage ich mal.
Dürfen zwei Zeilen schreiben in einen Post.
Genau, richtig, richtig. Ja. Und das war's dann schon. Dann kann man nur noch sagen, viel Glück. Ne? Ja, wir sind durch. Frank, du gehst jetzt Brot backen, Wäsche aufhängen.
Unter anderem. Erst Wäsche, sonst wird die matschig. Die muss raus aus der Maschine.
Ich werde jetzt weiter Zierleisten an die Decke bringen.
Sehr gut. Also drei sehe ich, haben schon geklappt oben.
Nee, da tatsächlich nicht.
Okay.
Das ist der Raum, der wahrscheinlich, wenn ich da, das ist der Raum, in dem ich im Moment lebe. 190 bzw. 240 Quadratmeter und ich lebe in einem Raum seit 3 Jahren, weil der Rest noch saniert wird quasi. Aber ich nähere mich dem Ende.
Sehr gut. Dann drücke ich die Daumen bei der Renovierung und wie gesagt, melde dich am besten nochmal bei Fabi wegen der Tonspur, dass er dir die zur Verfügung steht und wir schicken sie ihm erstmal. Gut, alles klar. Du nimmst übrigens immer noch auf, Nichols.
Ja, wir haben euch Tschüss gesagt.
Hä?
Wir haben noch nicht Tschüss gesagt.
Ja, aber das ist doch hier schon lange raus aus der Nummer.
Wir haben noch nicht Tschüss gesagt, Frank.
Na klar hast du Tschüss gesagt.
Nein.
Du, ja, dann sind wir raus.
Wir sind fertig, habe ich gesagt.
Ja. So. Ja, Tschüss.
Hits ab.
So, alles klar, Jungs. Ich würde sagen, wir sind raus. Wir verabschieden uns, wünschen einen schönen Feiertag, ein schönes Wochenende und ein gutes Spiel am Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, tschüss. Bis dann.